Herzlich willkommen zum IT-Keller Nummer 16. Ich darf heute begrüßen Bernhard.
Hallo.
Ah, der Blob, danke. Ja, ich kann heute nicht. Sindre?
Ah, hallo.
Oi, du bist gemutet.
Hallo.
Sindre ist auf dem Mute-Button eingeschlafen. Und Stefan?
Guten Abend.
Servus. So, ja, heute wieder mal in einer ganz neuen Konstellation. Stefan ist zum ersten Mal dabei. Fangen wir gleich an oder wie wollt ihr tun?
Fangen wir an.
Fangen wir an. Gut. Wir haben einen ganz wirklich großen Haufen an Themen. Noch ganz kurz, es hat für die letzte Folge, also für das IT-Keller Special, eigentlich relativ viel positives Feedback bekommen. Das heißt, ich werde dann versuchen, demnächst wieder so zu einem Thema irgendwas zu machen. Mal schauen, was da rauskommt. Ja, kennt ihr Atom, den Editor von GitHub?
Vom Hörensagen.
Vom Hörensagen.
Haben so etwa ein halbes Jahr verwendet.
Wirklich? Yep. Ich habe ihn, glaube ich, 10 Minuten verwendet und dann habe ich ihn wieder deinstalliert.
Hm. Ich verwende ihn immer noch.
Wirklich? Also die größte Schwäche ist, wenn du wirklich ein riesengroßes File hast, geht das Ding so in die Knie, dass es unbrauchbar ist.
Riesengroße Files haben eh nichts auf einem Rechner zu suchen.
Achso, die müssen in die Cloud oder was?
Na, ab was ist bei dir riesengroßes File?
Ah, so 200-300 MB.
Okay.
Also, weiß nicht, ein Logfile aufmachen und mal drinnen was suchen, ja, oder sowas. Ja. Da gibt er vollkommen auf.
Das glaube ich sofort.
Ja. Yep. Okay.
Ist ja eine HTML-Anwendung.
Naja, genau. Naja, darum geht's, ja. Weil GitHub hat ja quasi aufgrund von Atom ein Framework gebastelt namens Electron. Ist ein JavaScript, HTML, CSS, was auch immer basierendes Framework auf Node-Basis, so wie ich weiß, oder? Genau. Und da sind so lustige Projekte entstanden, wie zum Beispiel Visual Studio Code. Den verwende ich zum Beispiel sehr oft.
Ich habe ihn mal ausprobiert. Ist mir ein bisschen zu groß. Ich brauche nur einen bisschen erweiterten Texteditor.
Ich finde die Git-Integration ziemlich gelungen. Also es ist halt watsch einfach gemacht, aber
die ist doch bei Atom auch relativ.
Also
weil es ja von GitHub ist.
Ich kann mit Atom nicht, also das war mal alles zu mühsam.
Atom verwendet übrigens nur einen Teil von Electron.
Was ist einen Teil?
Das Electron Framework, also wenn man Applikation selber damit baut, ist die größer als der ganze Atom Editor von Anfang an.
Also mit allen Features, die das Framework kann, ist das automatisch, okay, verstehe.
Die haben sich dann nur mehr die Teile dann rausgeschnibbelt,
die sie wirklich brauchen. Aber das kann man für die eigenen Projekte dann wahrscheinlich auch so machen, dass man sagt, okay, ich brauche das Feature, das Feature, das Feature und den Rest schmeiß weg. Ne?
Habe ich zu dem Zeitpunkt, wo ich es versucht habe, nicht gekonnt.
Okay. Was wolltest du damit schreiben oder wolltest du es nur anschauen?
Ich wollte Desktop-Applikation damit schreiben.
Okay.
Der Anwendungszweck wäre gewesen, also die Idee wäre gewesen, Cross-Plattform wirklich zu sein. Die Applikation hätte Windows, Linux und Mac unterstützen sollen und zusätzlich als Anforderung hatte ich, komplett das eigene Filesystem lesen zu können. Das ist soweit kein Problem aufgrund des Node-Prozesses, der da läuft, der auf die Festplatte durchaus zugreifen kann,
ja,
was ein Browser ja normalerweise nicht kann.
Ja.
Also das hebelt sozusagen dieses Sicherheitsfeature vom Browser, die Sandbox in der Richtung aus. Aber die zweite Sache, die ich noch haben wollte, ist eine Datenbank. Mir war relativ wurscht, ob es ein Key-Value-Store ist oder ob es eine relationale Datenbank ist, aber okay, es sollte eine halbwegs stabile, ordentliche Datenbank sein. Und die wird in dem Sinn nicht mitgeliefert. Das heißt, die müsste man selber dazu linken. Und das ist ziemlich mühsam, weil das spezifisch ist dann auf die jeweilige Node-Version und so weiter, welche Libraries man braucht.
Okay.
Und da eskaliert das Zeug dann in Arbeit. Spätestens beim nächsten Update ist dann wieder die ganze Sache kaputt, weil wieder die Node-Version abgedatet worden ist, dann braucht man wieder andere Libraries.
Naja, klar.
Dann habe ich mir das überlegt, was das so an Maintenance bedeuten würde und habe das Projekt wieder zur Seite gelegt.
Okay. Verstehe. Aber an was für Datenbank hast du da gedacht oder war da das zu dem Zeitpunkt wirklich wurscht?
War mir relativ wurscht. Mir wäre SQLite schon recht gewesen, ja. MySQL, Postgres, CouchDB, irgendwas so in die Richtung. Also was Stabiles, Bekanntes war so die einzige Anforderung.
Okay.
Vielleicht sage ich auch in ein, zwei Sätzen, was so die Anwendung oder die Applikation selber getan hätte. Die Idee wäre gewesen, ein PRP zu schreiben in Anlehnung an ein ERP. ERP ist Enterprise Resource Planning, also ja. Firmendatenverwaltung, salopp gesagt.
Ja.
Und PRP wäre dann Personal Resource Planning, also
für HR-Abteilung oder was auch immer.
Nein, sondern für
einen Finanzplaner für einen selber zum Beispiel. Was ist in der Speise noch an Essen da?
Personal, ja. Okay.
Wobei, ja. Ehrlich gesagt, ich mache kaum Finanzplanung, aber ich habe halt eine ganze Menge andere Daten. Also ich hätte ganz gerne in dem Interface gehabt, alle Daten aus allen meinen Social-Media-Auftritten, mein E-Mail, meine Adressen, vielleicht auch meine Finanzplanung, im Endeffekt auch die Verwaltung meiner Backups, alles, was ich so als EPU benötige an Daten, hätte ich gerne in einem Interface gehabt, bedienbar und die Daten gesichert in der Datenbank und das möglichst dann vielleicht auch noch repliziert in die Cloud oder sowas in die Richtung.
Okay.
Das war so die Idee dahinter.
Okay.
Eigentlich auch eine ziemlich gute Idee. Also
ja, aber leider ziemlich viel Arbeit.
Ja, nein, das ist klar. Und auch nicht unbedingt der Markt, wo man Geld rausziehen kann.
Das ist richtig, ja. Das wäre so ein 10 Euro im Monat vielleicht Projekt und dafür ist es zu viel.
Ja. Klar. Verstehe. Na gut, auf alle Fälle trotzdem, ich finde das Projekt interessant.
Ich frage mich, wer Desktop-Apps noch macht.
Slack zum Beispiel, ja.
Ja,
und
mag sein.
Ich meine, und ein gescheiter Editor ist ein gescheiter Editor.
Und ich sage ja drum, ich bin immer noch begeistert davon. Die Frage, welche Anforderungen man hat. Ich habe lang Sublime-Text verwendet und mittlerweile...
Furchtbarer Editor.
Ja.
Das Beste, was es gibt.
Wirklich. Geschmackssache.
Cedric, kannst du dein Mikro noch ein bisschen näher zu deinem Mund? Danke sehr. Oder deinen Mund näher zum Mikro. Ja, na gut, wie auch immer, ich finde das Projekt interessant, ich werde mir es auf alle Fälle, ich habe mir es nur kurz angeschaut, also mal schauen. Aber wenn es keine Datenbank gibt, naja, aber halt irgendwo einen Server hinstellen, der es halt entgegennimmt. Ne?
Was, erstens, ja. Was du als Datenbank schon machen kannst, ist, wenn dir eben Key-Value reicht, es gibt eine CouchDB-Implementierung, die im Browser alleine läuft, in JavaScript, das ist PouchDB.
Ja,
ja. Das ist aber, was Memory angeht, doch ein bisschen limitiert. Ja. Und also für den Zweck, den ich gehabt hätte, wird es nicht reichen.
Ja. Klar.
Im Endeffekt läuft das auch, soweit ich mich erinnere, über Local Storage und das ist je nachdem nach Browser Engine limitiert, dann bis man gefragt wird als User, wollen Sie wirklich so viele Daten speichern dürfen und so und dann wird es dann wieder mühselig. Mhm.
Naja, verstehe. Gut. Ich muss mein Handy abdrehen, bin ich drauf gekommen. Aber wie gesagt, Slack ist auch drinnen geschrieben und es gibt eigentlich ein paar lustige, interessante Projekte, die da aufgelistet sind auf der Webseite, die man sich durchaus anschauen kann. Gut, der nächste Punkt ist uralt, den habe ich einfach mitkopiert. Also intelligente Leute sind Messis und sind lang auf. Danke für diese Studie. Ja. Ich fühle mich viel besser seitdem.
Jetzt ist die Frage, wer die Studie in Auftrag geben
kann. Genau, ich weiß.
Vermutlich ein Messi.
Ja, womöglich. Keine Ahnung. Auch schon eine uralte Meldung, das hat sich einfach jetzt alles über den Sommer so gezogen. PowerShell von Microsoft ist Open Source. Ich habe das damals nur deswegen reingeschrieben, weil es dann auf GitHub einen lustigen Pull-Request gegeben hat, dass die Aliases für Curl und wget bitte gelöscht werden, weil Microsoft hat da für diese zwei Befehle, sage ich einmal, eine eigene Implementierung geschrieben, die nicht mit den eigentlichen Programmen Curl und wget kompatibel sind.
Super.
Ja, Blödheit, keine Ahnung. Aber das dürfte schon.
PowerShell ist Open Source, wirklich die komplette
PowerShell ist Open Source. Ja, du kannst das unter Linux laufen lassen, du kannst das unter.
Okay, ich habe gedacht, sie verwenden jetzt nur von diesem Bash-Interpreter oder
irgendwas. Nein.
Aber umgekehrt auch.
Ja,
okay.
Genau. Aber kann ich jetzt nicht sogar Linux auf Windows laufen lassen?
Ja, ich habe da auch irgendwas gelesen, dass man Linux-Binaries so unter Windows starten kann.
Das ist das, was ich eben gemeint habe, diese Bash-Extension.
Ja, genau. Ja, gut, uninteressant.
Also, ich finde es gar nicht so uninteressant.
Na, anscheinend schon.
Und eigentlich auch, gar nicht so neu. Nein, ich habe jetzt gemeint, die Bash-Geschichte. Ja. Weil im Prinzip, ich habe angefangen, mich ernsthaft mit Windows zu beschäftigen, Windows NT4. Also jetzt oute ich mich gerade als alt, aber macht ja nichts.
Ach, das sind wir das nicht alle.
Und wenn wir uns daran erinnern, damals gab es ein POSIX-Subsystem.
Ja.
Sprich, das war eh schon fast
ein
Unix-kompatibles drum.
Stimmt,
ja. Und jetzt,
OS2 hat das neu. Auch gehabt, oder? Hat OS2 das nicht auch schon drinnen gehabt, sowas in der Art? Wurscht, egal. Da
kenne ich mich zu wenig aus.
Ja, ich habe irgendwas so im Hinterkopf, es muss auch nicht stimmen.
Aber ich glaube, beim Warp oder irgendwas
war das dabei. Ja, genau,
weil... Da hat es auch irgendwas POSIX-Shell gegeben.
Ich bilde mir es ein, aber sicher bin ich mir nicht. Ja.
Dazu fällt mir noch was anderes ein.
Was?
Weiß nicht wieso. Diese Node-Geschichte, wo der eine Entwickler das Node quasi gekillt hat, weil er seinen Teil rausgenommen hat und dann hat Node gar nicht mehr funktioniert, die neueste Version.
Was für einen Teil hat er wo rausgenommen?
Das war ein essentieller Teil von Node.
Es ist meistens so, wenn man was rausnimmt,
dass weil es Open Source ist und der eine Entwickler sich entschieden hat, ich nehme das zurück, haben mal alle anderen Dinge nicht mehr funktioniert.
Ah, du meinst bei Node.js?
Entschuldigung, Node.js
natürlich. Ja. Nein, stimmt, der hat ein NPM, es ist eh auch schon wieder lange her, der hat ein NPM-Package nämlich für Left Trim oder sowas gehabt und das hat er rausgeschmissen, weil irgendwie war er halt mit den Leuten von Node.js nicht zufrieden oder was auch immer. Und daraufhin haben alle anderen Backerl nicht mehr kompiliert, weil es das Paket nicht mehr gegeben hat, weil sie ja Dependency drauf gehabt haben. Ja, ich meine, für Left Trim na gut. JavaScript halt noch.
Jetzt haben wir gerade von Atom und Elektron geredet, ne?
Ja,
doch, JavaScript. Also
ja, ich weiß, ja. Nein, natürlich, schon klar. Gut. Nozulus Rift. Ich habe das sehr lustig gefunden. Ihr kennt ja alle diese Oculus Rift. Und da gab es dann, ja, es ist wieder eine uralte Nachricht, weil es war ein April-Scherz. Nämlich von Ubisoft, die haben quasi eine VR-Nase gebastelt, sage ich jetzt mal. Wo quasi, also es ging im Detail um das Spiel, was rektakuläre Zerreißprobe South Park.
South Park.
Und da kann man mit Pupsern durch die Luft fliegen und so Sachen, ja. Also ja, hebt dann halt so ab wie eine Rakete. Und die Idee war, also ist alles nur Verarsche natürlich, aber die Idee war quasi so eine Maske für die Nase zu bauen. Und jedes Mal, wenn man drückt, riecht man dann den Furz wirklich.
Und ich habe geglaubt, das stimmt. Ich habe es nämlich von vorher durchgeleuchtet. Du hast nicht dazu geschrieben, dass es ein April-Scherz ist. Ich sag's.
Ich habe gesehen, wie er die Bestellung gecancelt hat.
Doch nicht, verdammt. Seid ihr immer noch online? Also.
Ja, ich weiß, ja. Ich meine, das Video dazu ist ziemlich lustig mit den ganzen Entwicklern und keine Ahnung was. Und dann was mit dem Deutschen, der quasi den Duft entwickelt hat. Und sie haben den Namen, der Name war dann Parfürz.
Aber wahrscheinlich haben sie wirklich einen Dummy gebaut, ne? Weil in dem Video kommt dieses...
Anscheinend, ja. Na gut. Ja, dann habe ich es sehr lustig gefunden. So, wir gehen das jetzt einfach... Genau, und weil es eben um Düfte geht, es gibt jetzt eine Duftkerze, die angeblich, wenn man sie anzündet, dann so riecht, als würde man einen Mac neu auspacken.
Ist es nicht patentiert?
Also, ich weiß nicht, keine Ahnung.
Aber der Geruch ist ja ekelhaft. Ich meine, Entschuldigung, aber das riecht einfach für mich wie so eine Schutzatmosphäre mit irgendeinem Haufen von irgendeinem FCKW drin oder so.
Ja, aber es gibt doch auch so Duftbäume für Autos, damit das Auto immer so riecht, wie wenn es neu wäre, oder?
Ja.
Wie riecht ein Mac, wenn er neu ausgepackt wird?
Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß nur von den iPhones, vom Mac, der riecht gleich wie die iPhones.
Ja.
Und die riechen alle nach Lösungsmittel, meiner Meinung nach.
Okay.
Also der ist nicht so besonders angenehmer Geruch. Also.
Okay.
Aber für die Mac-Stores, für die Genius-Bar ist das sicher super.
Eben, ja. Oder halt, ja, für Mac Shark. Gibt es überhaupt noch? Ne, wurscht. Keine Ahnung.
Wien kriegt er jetzt einen Apple-Store?
Ui, wo?
Wie, wann?
Marilferstraße?
Nein, Kärntnerstraße.
Kärntnerstraße, okay.
Das Lokal ist auch mittlerweile freigeräumt. Ist
Starbucks,
relativ nah. Nein, das ist es nicht. Es ist relativ nah am Stephansplatz. Es ist, glaube ich, der zweite Block.
Okay.
Oder zumindest sagt das das Gerücht.
Okay.
Es ist irgendwie im Standard standen, könnte man den Unterschied heraussuchen. Also das Lokal ist leer und zumindest das Erdgeschoss, erster Stock, und es hat geheißen, sie kriegen ein Büro da drin. Wobei, ehrlich gesagt, ist mir relativ wurscht. Ich besitze ein Apple-Gerät und das auch nur, weil es mir geschenkt worden ist.
Was ist das? Eine Fernbedienung.
Ein iPod Nano.
Ah ja, okay.
Das erste Generation?
Erste Generation. Ich oute mich schon wieder als alt.
Ja.
Der hat nämlich den Vorteil gehabt, man braucht kein iTunes,
um ja, da
die Datenbank zu aktualisieren.
Da gab es diese Windows-Software, die da mit dem reden konnte.
Python-Skript,
okay.
Mit dem man die Datenbank aktualisieren konnte, nachdem man
nicht schlecht
die Sachen hochgeladen hat.
Okay.
Ansonsten, cool. Weil ich habe immer noch iPhone. Es gibt ein interessantes Tool aus China, das heißt iTools. Damit kann man auch all die Dinge machen ohne iTunes.
Wirklich? Braucht man da
chinesisches
iOS oder was? Oder?
Du brauchst den USB-Treiber brauchst.
Das ja, heißt, von iTunes.
Einmal musst du das iTunes installieren, genau. Dann kannst du es fetzen und
dann kann man alles Mögliche mit seinem iPhone machen.
Wirklich?
Ja.
Und die Software gibt es für
Windows?
Ja, Windows. Die gab es frei, jetzt gibt es auch eine Bezahlversion, habe ich letztens gesehen. Also die wollen jetzt scheinbar Geld machen, aber man weiß halt nicht, was die Chinesen sonst noch drauf spielen, wenn man dann sein Handy ansteckt. Aber
naja.
Theoretisch kann man alle Dateien runterziehen, raufziehen, Backups machen.
Wirklich alle Dateien oder nur Songs und Fotos
alles.
Und Videos?
Also jetzt natürlich nicht Systemgeschichten,
ja.
aber alles, aber, was okay. abgelegt wird. Ja.
Apps raufladen, runterladen.
Ah, das geht auch, oder was?
Mhm.
Okay, interessant.
Wenn es mal jemand braucht, ist praktisch.
Ja, es ist nicht unpraktisch,
ja. Cool.
Und vor allem für Leute, die sagen,
ich will gar scheiß iTunes.
Es ist definitiv schneller als iTunes.
Wirklich? Mhm. Und schöner wahrscheinlich. Alles mit chinesischen Schriftzeichen.
Verständlicher, sagen wir so.
Wirklich? Dein Installer ist, glaube ich, durchgehend in Chinesisch, wenn ich mich recht erinnere.
Nicht mehr, also jetzt haben sie mittlerweile eine englische Version.
Ah ja, okay.
Die Webseite ist chinesisch, wenn man drauf geht.
Okay.
Da muss man irgendwo das Englisch dann finden.
Ist das auf Chinesisch geschrieben? Gut.
Ich weiß.
Keine Ahnung. Ja. Ich habe da jetzt ein paar Ankündigungen, aber die machen wir am Schluss, oder? Zu Konferenzen und so, und keine Ahnung. Ich habe ein lustiges Projekt gefunden namens Sei oder Zei, keine Ahnung, auf Kickstarter und habe das gefundet. Und es handelt sich dabei um einen 8-seitigen Würfel, den man selbst beschriftet, also man kann jede Seite selbst beschriften. Und das Lustige ist, je nachdem auf welche Seite, also welche Seite man nach oben dreht, löst dieses Ding in einer Time-Tracking-App quasi ein Stopp für die vorherige Aktion aus und ein Start für die Aktion, die jetzt quasi angezeigt wird von dem Würfel. Ich finde dieses Ding wirklich grenzgenial, ich brauche sowas. Deswegen habe ich das jetzt gleich gefundet und sie sind schon weit drüber, sie wollten $75.000 haben und sind jetzt schon bei über 160.000, glaube ich, oder sowas. Keine Ahnung. Kostet $60 plus Versand, sind $70, glaube ich.
Und wann ist richtig in einem Hubsens Österreicher?
Sind aus Graz, ja. Ja, also allein deswegen schon habe ich es auch gefundet, weil ich finde das irgendwie cool, solche Firmen sollte man unterstützen, auch Auphonic und so sind. Ja, ich meine, die haben nie ein Kickstarter-Projekt gemacht, oder?
Auphonic, ne?
Na. Aber ja.
Was ist Auphonic nochmal?
Auphonic sind die Audio-Verbesserer.
Das war ursprünglich ein Uni-Projekt.
Ja, genau.
Da hinaus geforkt.
Hast du diese Sprachtranskription auf Text schon ausprobiert bei Auphonic?
Nein, ich habe nur darüber gelesen und ich verwende Auphonic überhaupt nicht mehr.
Wirklich?
Für meine Podcasts.
Nein. Wieso nicht?
Ich habe gefunden, Auphonic ist sehr gut, wenn man relativ schlechte Audioqualität hat, dann kann man es damit wirklich um eine Stufe sozusagen im Niveau heben.
Ja.
Aber wenn man gute Audioqualität hat, dann tendenziell hat es bei mir wieder verschlechtert. Und zwar habe ich das Gefühl gehabt, dass er, wenn Signal in Stille übergeht, also wenn sozusagen der Audiopegel runtergeht, dass er zu früh schneidet. Das heißt, dass er am Ende jedes Signal ein bisschen abschneidet. Und habe das dann explizit verglichen, eine Aufnahme, die nicht durch Auphonic gelaufen ist, mit einer, die ich selber einfach nur durch einen Kompressor habe laufen lassen. Also ich nehme auf über einen Zoom H6 Podcast und bearbeite dann in Audacity unter Linux. Das heißt, dort habe ich meine im Prinzip die gleichen Tools, auf Onyx hat, nur halt ohne irgendwelche besondere Signalerkennung oder sowas, weil auf Onyx sagt ja auch, sie erkennen, ob da Musik spielt oder ob da Sprache ist und so weiter. Genau. Das habe ich nicht. Sondern die lassen es nur einmal durch einen Kompressor laufen und dann bin ich mit der Audioqualität zufrieden, wie da rauskommt und tue nichts mehr damit. Laut es also nicht hoch und lasse es dadurch. Aber wenn man wirklich.
Aber zum Transcoding verwendest du dann auch Audacity, du sagst einfach dann als MP3 raus.
Absolut, ganz genau.
Okay. Ja. Okay. Weil zum Aufzeichnen ist er, der RAW. Zoom macht er RAW.
RAW oder MP3. Oder,
okay.
Und nachdem das RAW eben nicht besonders viel Daten braucht, je nachdem, was man da halt für Bitrate nimmt, kann, also so Größenordnung für 2 Gigabyte Karte bringt man drauf 4,5 Stunden, 5 Stunden.
Ja, das reicht.
Wenn man Stereo aufnimmt, also 2 Spuren aufnimmt und der Zoom kann ja aufnehmen bis zu 6 Spuren parallel. Spuren, dementsprechend geht das dann runter, aber kann man noch immer über Stunde und, auf eine 2 Gigabyte Karte.
Ja.
Und das ist so die Zeitspanne, die ich aufnehme.
Ja. Länger nehmen wir drauf. Passt. Ja. Na, ich verwende Auphonic eigentlich hauptsächlich fürs Transcoding und zum Injecten von Metadaten. Ich meine, ich gebe jetzt keine Shownotes rein in die Metadaten oder sonst irgendwas, aber halt zumindest das Jahr und das ist die Artikel-Episode so und so und halt ein kleines Bildchen und dann hole ich mir halt gleich ein MP4-AUG und MP3 runter.
Gibt es eigentlich schon irgendwelche Players, die da wieder rauslesen können? Also Shownotes zum Beispiel? Glaube ich, gibt es ja noch nicht, ne?
Nein, glaube ich, also...
Ich finde, das gehört in einen Feed, das hat nichts in der Audiodatei zu suchen.
Ja...
Aber das ist halt wieder
das,
so eine
das ist, ja.
Einstellungssache.
Aber zumindest halt MP3-ID-Tags sind schon ganz nett, wenn sich wirklich jemand das MP3 runterlädt und mit irgendeinem anderen Player abspielt, sieht er zumindest das.
Ja, genau. Mhm.
Das ist schon okay. Ja. Alles andere bin ich auch, also zweifle ich ein bisschen, ob das sinnvoll ist und ob es dann die Mühe wert ist. Aber ja.
Naja.
Ich meine, für Archivsysteme und so weiter finde ich das super, weil du speicherst das in das File rein, brauchst keine Datenbank und das. Die Geschichte ist gegessen. Ne?
Auch wenn du nicht selber hostest, sondern wenn du irgendein Service hast, wo du das hochladen willst, immer standardmäßig, dann kannst du es da durchpipen.
Genau.
Was auch ein nettes Feature ist, sind so Sachen wie Hintergrundmusik, wenn man das unterlegen will, finde ich zwar bei den meisten Podcasts nicht passend, aber es kann Audioaufnahmen geben, wo es halt doch passend ist, nicht?
Ja.
Kann eine ganze Menge Sachen.
Also
ich würde so sagen, wenn man so ein Audioschnittprogramm nicht bedienen kann, kann man vielleicht damit viele Sachen machen
die man nicht zusammenbringen würde
selber.
Also alleine so Intro, Outro dazu schmeißen und keine Ahnung was. Ja, das funktioniert. Also wir reden jetzt wieder über Auphonic.
Und mittlerweile können es auch so Sachen, dass man einmal das Intro und Outro hochlädt und dass er dann einfadet und outfadet, das
ist auch relativ neu. Genau. Ja, gut. Eigentlich wollte ich gar nicht über Auphonic reden, aber
noch eine Ergänzung zu Zei, weil ich es gerade gelesen habe. 3 Dollar pro Monat nach dem ersten Jahr, wenn man bestimmte Exportfunktionen haben will.
Ja, die interessieren mich nicht.
Okay. Für Full Sync?
Ich brauche keinen Sync. Ich habe mein Handy und aus.
Ja, bin ich trotzdem. Also.
Ja, ich finde das...
Also, um die Daten wieder rauszukriegen,
schade.
Also...
Aber irgendeiner wird sich damit spielen, wird das per Bluetooth einmal ansprechen und dann schauen, was da für Daten daherkommen und dann wird es vielleicht irgendein Tool geben.
Speichert das überhaupt selber die Daten oder lädt es in die Cloud?
Super. Nein, das lädt das irgendwo hin, also zum Server von Zei. Ich finde die Idee von dem Würfel sehr gut. Deswegen wollte ich den mal in der Hand haben.
Wenn ich dran denke, umzulegen, dann kann ich es auch gleich buchen in mein System.
Geschmacksfrage. Ich finde, das Haptige gefällt mir auch gut.
Ja, und das ist einfach nur ein...
Genau. Ne? Ich meine, Batterie ist fix verbaut, auch nicht aufladbar. 1,5 Jahre, schätzen Sie.
Wirklich? Nur, weil
ich es gerade gelesen habe.
Also, dann hole ich mir vielleicht auch nur den Bausatz und tue mir selber was 3D-Printen mit was auch immer.
Ich habe kurz runtergescrollt und nur so als Info.
Nein, ich habe einfach gleich gekauft. Weißt du, ich lasse mich so von Kickstarter-Videos sehr beeindrucken. Ja, na gut. Mach jetzt dieses Projekt
nicht schlecht. Man muss noch die Schattenseiten zeigen. Ne?
Also. Ja, definitiv. Ja.
Ach Gott, bin ich gleich wieder. Gut.
Wollen wir noch ein Kickstarter-Projekt?
Oh ja, bitte.
Nicht in der Liste steht, ist heute durchgerauscht. Habe es noch nicht in die Shownotes geschrieben, werden machen. Aber nachdem da ein Fahrrad steht, habe ich mich daran erinnert. Nämlich auch ein österreichisches Kickstarter-Projekt eines E-Bikes, das zusammenklappbar ist. Die Feature hat es alle schon gegeben bisher, aber das auch Energie rekuperiert beim Bremsen. Das hat es angeblich noch nicht gegeben.
Okay, cool.
Und zusammenklappbar auf praktisch, ich glaube 70 mal 50 mal 30, also wirklich extrem klein
klappbar.
Hat mir fast ein bisschen gejuckt. Auf 1600 Euro habe ich dann doch wieder etwas gedämpft, aber das ist eigentlich eh das Minimum, was man für gescheites E-Bike zahlen muss.
Ja.
Wobei gerade vor 2 Wochen ist ziemlich rund gegangen, ein Projekt nicht auf Kickstarter, sondern auf Indiegogo, das ist also die zweite große Crowdfunding-Plattform von einem Projekt aus Kopenhagen. Das ist auch noch offen, weil bei Kickstarter ist es ja meistens so, da gibt es ein Due Date, bis dahin kannst du bestellen und nachher ist dann Ende der Fahnenstange.
Genau.
Das ist so das Modell. Und außerdem, entweder da ist dann der Schwellwert entweder erreicht oder nicht erreicht. Wenn der Schwellwert nicht erreicht ist, dann ist das Projekt quasi gestorben. Und wenn der Schwellwert erreicht
ist, dann
ist es fix und in Stein gemeißelt und so bleibt es. Während auf Indiegogo ist meistens das Modell eigentlich anders, nämlich es muss nicht einmal der Schwellwert erreicht werden und das Projekt kann trotzdem starten. Also das ist dann eine Frage der Definition, wie das Projekt angelegt worden ist und es kann auch nachher weitergehen, das Projekt. Also sie können dann sozusagen noch weitere Aufträge annehmen. Das machen die für dieses E-Bike und die sind in der Größenordnung bei 800 Euro, sprich die Hälfte. Das hat mich dann schon ein bisschen mehr gereizt, was mich wieder ein bisschen, $800 sogar, was weniger ist, was mich dann ein bisschen wieder abgeschreckt hat, plus $200 Versandspesen. Das ist der weltweite Versand. Na gut, dann sind wir bei etwa $1000, das sind vielleicht so 950 Euro oder sowas in der Größenordnung. Das ist aber nichtsdestotrotz wahrscheinlich das billigste, halbwegs gescheite E-Bike, was es zurzeit gibt. Das ist eben ein Projekt, ein dänisches Projekt und die Dänen haben ein bisschen Ahnung, was E-Bikes angeht. Ne? Also wenn man so in Kopenhagen,
du bist
noch gemutet.
Also ja, weil ich gerade den Bügel und stimmt, Dänen haben Ahnung von Fahrrädern, definitiv. Ja.
Das ist ganz lustig, wenn man durch Kopenhagen sich bewegt.
Ja.
Oh. Oh. Ui. Panik?
Ja, ich habe vergessen, den Screensaver auszuschalten. Das ist natürlich.
Brauchen wir jetzt eine Totmann-Schaltung?
Na, ich brauche einen, der da hin und wieder einfach. Ja, genau.
Naja, aber
am besten nur mit einem Finger und nicht klicken. Weil mit zweien hast du gleich in der Geste und keine Ahnung was. Ne?
Weiß ich nicht. In so Fällen drücke ich immer die Shift-Taste, weil die nichts auslösen kann.
Außer du haltest sie 5 Sekunden lang unter Windows.
Ja, genau, dann macht's.
Ich habe kein Windows.
Was machst du dann? Palim, palim, und dann will er irgendwie die.
Gibt da diese Anschlagverzögerung
und das das rein, auch. Ja. Diese, und es gibt auch noch irgendwas mit Sprache umstellen oder so irgendwas.
Ja.
Naja, wie auch immer. Gut. Entschuldigung, jetzt bin ich verwirrt.
Du warst beim Zei.
Genau, und du warst beim Fahrrad. Und hast du das jetzt gefundet oder nicht?
Nein, habe ich.
Nein, hast du nicht, okay.
Ich werde mir wahrscheinlich ein E-Bike oder vielleicht, mal sehen, ein E-Bike kaufen bei einem lokalen Händler. Also ich bin ein bisschen angefixt, was so Liegeräder angeht. Und es gibt bei Gensandorf, wir sind ja da in Wien angesiedelt, es gibt bei Gensandorf eine Firma eines ehemaligen Deutschen, der nach Österreich immigriert ist, der da ein Fahrradgeschäft aufgemacht hat und Liege-Dreiräder verkauft. Wo er das ursprüngliche Design sagt man ja dann nicht, sondern also die Engineering-Leistungen, soweit ich weiß, ursprünglich zugekauft hat und jetzt das Ding dann weiterentwickelt. Und er lässt die, soweit ich mich erinnere, richtig in Kroatien fertigen.
Okay.
Also die Bestandteile und baut die dann mit, ich glaube, 8 oder 10 Angestellten in Gensandorf zusammen. Und die Firma heißt Bike Revolution und die Räder, die da rauskommen, heißen als Marke Steintrikes. Und die sind ziemlich, ich würde sagen, technisch das Beste, was es zurzeit an Fahrwerk gibt für Liegedreiräder. Also werden dann auch sehr oft wieder nach Deutschland verkauft.
Okay. Mhm. Und ist das jetzt, haben die hinten 2 Radeln oder vorne 2 Radeln?
Die haben vorne 2, hinten 1. Okay. Es gibt auch die Variante mit vorne 2, hinten 2. Ist aber eher die unpraktischere, weil es schwerer ist und so.
Ja, ja, klar.
Also,
klar.
Aber üblicherweise vorne 2, hinten 1.
Okay.
Ziemlich niedriges Ding und gibt es auch mit Elektromotor eben, also als E-Bike. In unterschiedlichen Varianten gibt es auch als, wie heißen die Dinger dann? Also mit Gehäuse rundherum, weil Karosserie kann man zu diesen Plastikdeckeln dann nicht wirklich sagen. Also da kann man dann auch ordentlich Geld versenken in sowas.
Was heißt in dem Fall Liege? Weil du Liege-Dreirad? Oder
Sitzhöhe so knapp unter 30 Zentimeter.
Okay,
da jetzt kann ich was vorstellen. Also optimal, um von Lastwegen überfahren zu werden oder sonst
irgendwas. Ja. Liege heißt, ich liege
oder du liegst.
Ich sitze aufrecht oder.
Naja,
ich liege und sitze.
Ist halt so, die Position ist nicht so unähnlich der, die wir hier gerade einnehmen oder ich hier gerade, wenn ich da in diese Couch so hineinsinke. Füße sind sehr weit. Also das Erste, wo man reinfährt, mit sind die Füße mit dem Tretlager. Das ist das, was in den LKW hin sich hineinbohrt. Wobei besser die Füße rein als den Kopf rein. Nicht? Also so gesehen ist es.
Ja, wenn der LKW von hinten kommt und er ist ein bisschen schneller, ist das auch wurscht.
Aber da fährt man eh unten durch.
Dann, ja.
Wenn man so weit unten ist.
Wenn es ein Offroad-LKW ist, ja.
Ja. Na gut. So. Ja, und wenn wir gerade bei Fahrrädern sind, Lilium Aviation. Bin da letztens drüber gestolpert und deren Idee ist es quasi, ein fliegendes Auto zu bauen.
Wieder mal? Ja, diese Projekte gibt es immer wieder.
Naja, aber die sind in München angesiedelt, soviel ich weiß. Und angeblich, was ich herausgefunden habe, über die schon relativ weit. Also das Ding kann schon starten und landen. Das ist so ein Senkrechtstarter und Lander, keine Ahnung was.
VTOL.
VTOL?
Vertical Takeoff and Landing.
Ah ja, danke. ich finde es prinzipiell sehr spannend, dieses Projekt, weil sie anscheinend schon sehr weit sind. Was da jetzt wirklich, also angeblich soll es was, ich müsste jetzt lügen, glaube ich, 2018.
Okay.
Also eine Drohne mit Rädern.
Ja, es ist so ein komischer Irgendwas-Flügler.
Ah ja.
Naja. Und es ist halt wirklich so. Es schaut nicht aus wie ein Flugzeug.
Soll das elektrisch sein, oder?
Ja, ich glaube, warte mal. Es soll, glaube ich, elektrisch sein. 600 Kilogramm, 200 Kilogramm Transportlast, also Payload. Zwei Passagiere passen rein. 435 PS und Maximalgeschwindigkeit 400 km/h, bzw. Reisegeschwindigkeit 300 km/h. Von Elektro steht da jetzt nichts.
Das kann ich mir fast nicht vorstellen bei 600 Kilo, ganz ehrlich gesagt, weil die Energiedichte von Akkus so gering ist, dass du das nie zusammenkriegst bei den 435 PS, die musst du bedienen.
Naja, okay, na vielleicht sind sie doch noch nicht so weit.
Aber wenn es aus München kommt, dann muss es ja eher ausschauen wie ein Offroad-Gerät, ne? Also sprich wie ein Land Rover, Range Rover, irgendwas in
Richtung. Wieso? Achso, wegen München. SUV, ja.
Die SUV-Dichte in München, ne?
Stimmt.
Da gab es ja beim Pioneers Festival auch.
Da, Wien. Rollout Jänner 2018, Entschuldigung. Explosiv? Ja. Also was?
Pioneers Festival, da gab es ja so eine Präsentation mit dem fliegenden Auto. Das ist eine andere Firma.
Okay.
Aus der Slowakei, glaube ich, und die haben sogar schon eine Zulassung in der Slowakei. Das heißt so Aeromobil 3.0 oder so, glaube ich. Ich habe es jetzt gerade gegoogelt nochmal. Ja. Aber die haben was auch. Es schaut fast nur ein Spur schicker aus, weil es mehr wie ein Auto ausschaut.
Okay.
Ich weiß noch nicht auch.
Ja, nein, sonst haben sie da relativ wenig Infos anscheinend. Sie brauchen auf alle Fälle ein paar Leute.
Was jetzt? Programmierer?
Nein,
Geldgeber.
Das wahrscheinlich auch, ja. Die brauchen noch ein bisschen Geld. Nein, Mechanical Engineering, Avionics and Flight Control, Electrical Engineering.
Na, da hätten wir schon eine Verwendung für einen Bundespräsidentenkandidaten.
Der ist Ingenieur, gell?
Ja.
Ist nichts zu schwören. Gut. Ja, ihr habt recht, das ist total langweilig.
Nein, aber würdest du denn eins kaufen, ein fliegendes Auto?
Ich weiß nicht, das Ding ist so groß, es passt nicht mal auf meine Terrasse, wo soll ich denn landen?
Aber es könnte die Weiterentwicklung sein von, bald fahren die Autos selber, dann braucht man ein fliegendes Auto, das darf man noch selber fliegen.
Naja, auffahren. Naja, darum geht es definitiv, ja, denke ich mal. Aber, ja, keine Ahnung.
Ich meine, cool wäre es schon.
Definitiv.
Aus dem Stau, du steigst einfach auf, alle gleichzeitig, ist plötzlich leer und dann ist kein Stau mehr. Ne?
Ja, und dann kannst du unten endlich Gas geben.
Genau, Ferrari macht dann voll das Geschäft wieder, weil auf einmal Platz ist auf der Straße.
Und in der Luft ist ein Stau, ne?
Ja, aber du bist halt dreidimensional. Was ist
da kannst du mehrere Ebenen.
Dreidimensionalen so Raum, da kannst du halt ein bisschen höher.
Aber ich, man muss man dann auf Flughöhe fliegen, weil da gibt es sicher Regeln, dass man nicht.
Naja, du Flugzeuge brauchst müssen
ja einen bestimmten. Die heutigen Gesetze passen sicher nicht für das Ganze. Das, ist ja, das sieht man allein bei den Drohnengeschichten. Nicht?
Also, das jetzt?
Da wird jetzt Flick geschustert, was das Zeugs haltet. In Wirklichkeit brauchst du in Österreich, wenn du außerhalb der Sicht fliegst, brauchst du eine Pilotenlizenz.
Ganz normal, ja. Wie naja, für Cessna oder irgendwas. Dieses Ding brauchst du eine Sportpilotenlizenz.
Sportpilot, ja.
Aber das heißt, wahrscheinlich muss man auch am Flughafen starten, dann musst du am Flughafen fahren.
Gehe mal davon aus, ja. Weil das Außenlandegenehmigungen in Österreich kosten ein bisschen was, ne?
Okay, das heißt, mit Geld, wenn man eh schon ein teures Auto fliegendes kauft, kann man
deswegen sich München halt, ne? Also weg mit dem SUV und her mit der.
In dem Moment, wo man flächendeckend selbstfahrende Autos haben, sind die Straßen eh quasi leer.
Ja, in Wirklichkeit eh, ja.
Also dann braucht man auch kein Flugzeug mehr.
Ich habe noch einen Gedanken zum fliegenden Auto. Man fliegt dann von zu Hause weg und direkt zur Parkgarage.
Okay, wann und steigt dann in den Tesla ein, oder was?
Nein. In den autonomen Fahrenden.
Ja, genau.
In den autonomen in LKWs hineinfahrenden.
Ich bin ja eher für ein anderes Konzept. Das sind die Bodeneffekt-Fahrzeuge, Flugzeuge. Das macht mir mehr Spaß. Kennt ihr die?
Ja, Bodeneffekt-Fahrzeuge, Flugzeuge?
Ja.
Also das heißt Bodeneffekt.
Wenn ein, nennen wir es jetzt einmal ein Flugzeug, so niedrig fliegt, also in der Größenordnung unter zweimal der Flügelspannweite, dann ist das Flugverhalten fundamental anders, weil es sozusagen Interferenzen gibt mit der Luft, die unten zwischen
Flugzeugen. Es bildet sich der Luftpolster runter, der kann genutzt werden sozusagen.
Ganz
die
genau.
Russen waren da stark unterwegs.
Ganz mit genau. Dingen. Also wer sich dafür interessiert, einmal googeln nach Kaspisches Seemonster. Ja,
kenne ja, ich.
Genau.
Entschuldigung, ich wollte mir ist gerade auf der Zunge gelegen. Okay,
und das ist ein
Bodeneffekt-Ding.
Ja, so. Das war ein Drum, das ist mit
600... Das war so Wasserflugzeug-ähnlich, das Ding, oder?
Ja. Zum Starten,
ja, also genau,
ähnlich wie ein Tragflügelboot, genau, ist dann aber genau wirklich rausgegangen, ja, und ist dann nur, so wie du gesagt hast, gerade eben mit diesen, zweimal die Flügel...
Zweimal Flügelspannung, unter zweimal Flügelspannung.
Muss es sein,
ja, genau, muss es okay sein, dass ja der Effekt relevant ist.
Okay.
Die sind so geflogen, glaube ich, so um die 10 Meter hoch in etwa.
Ja.
600 km/h schnell, braucht weniger Treibstoff, als ein Flugzeug bei diesen Bedingungen brauchen würde. Und das war das Ding, sagen wir jetzt, es ist ein Flugzeug, ja, weil es ja nicht am Boden aufkommt. Das war das Ding, was die meiste Ladekapazität hatte jemals damals. Also gibt es ein paar YouTube-Videos, das schaut ziemlich spektakulär aus.
Das ist echt eine spektakuläre
Angelegenheit. Noch das ist vielleicht ein bisschen Story dahinter. Die Amerikaner haben das auf Satellitenfotos gesehen. Die waren ja damals noch nicht so super, die Satellitenfotos.
Naja.
Und haben das gesehen von oben. Haben versucht so rauszufinden, was jetzt das wohl ist. Ja. Und rein von der Geometrie, also man hat schon erkannt, wie groß das Ding ist und was für Flügelgeometrie das hat. Und hat ziemlich sicher sagen können, das Flugzeug kann nie im Leben fliegen. Das kann nicht funktionieren. Das muss die Urfehlkonstruktion sein. Und erst dann mit Ende des Kalten Krieges, wo man dann eben also friedlicheren Kontakt miteinander gepflegt hat, gab es dann da halt auch den technologischen Austausch und so weiter. Mhm. Und es gibt ein deutsches Projekt, das sowas eben in die Richtung Sportflugzeugdimensionen, also ich glaube, es ist ein 12-Sitzer, gerade entwickelt, wobei ich weiß nicht, ob die das schaffen werden, weil das ist ja dann auch wieder immer Finanzierungsfrage und so weiter. Und der Anwendungszweck dafür wäre so dieses Inselhopping effizienter zu machen. Ja. Das gibt es ja oft einmal zwischen kleinen Inseln, Südsee oder sowas, wo es relativ kurze Distanzen sind, wo es Fliegen eigentlich gar nicht so richtig auszahlt, dass man halt sozusagen nur sehr niedrig über den Boden dahin fliegt, weil man braucht eh nicht so hoch auf.
Ja. Ja.
Und das wäre dann halt sehr effizient, weil es weniger Sprit braucht. Mhm.
Was lustig ist, also aber rein nur, wenn man sich das Auf- und Absteigen erspart.
Erspart, oder? Genau, ja.
Ja, passend zu den Autos gibt es ja noch einen
Eintrag. Ja, genau. Nämlich, ihr kennt ja dieses Dilemma zum Thema, sollen jetzt selbstfahrende Autos welche Menschen töten?
Ja.
Da frage ich immer sofort zurück drauf, ihr seid ja Autofahrer, wie habt denn ihr euch entschieden? Werdet ihr die Oma niederfahren? Oder das Kind?
Oma. Die ist schon lang genug da.
Nein, also das Problem ist, ich prinzipiell ja, gebe ich dir recht, aber da ich noch nie in so einer Situation war, also ich finde die Situation sehr, sehr
an den Haaren herbeigezogen.
Fiktiv.
Genau, das ist sie
auch. Ja. Wie auch immer, MIT hat...
Die Situation ist konkret meiner Meinung nach nie so... Zwei Varianten.
Genau.
Die
es, ist nicht, oder, es ist nicht immer komplex.
Es ist nie schwarz-weiß.
Ja. Mhm. Weil, wie kommst du überhaupt in die Situation? Hat es einen Unfall gegeben? Ist irgendwas auf die Straßen gesprungen? Keine Ahnung was. Ja. Wie auch immer, MIT hat da quasi so einen Online-Test programmiert namens Moral Machine. Und da hast du halt immer quasi eine Situation und zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder du bringst die Leute im Auto um oder du bringst halt die Leute auf der Straße um oder Hundsviecher, die auf der Straße sind. Beziehungsweise bringst du entweder die einen um, die bei Rot über die Ampel gehen oder die anderen, die bei Grün über die Ampel gehen. So auf die Art halt. Ne? Mhm. Und daraus ziehen sie dann halt irgendwie ja einfach Schlüsse und zeigen dir quasi im Durchschnitt von allen, die mitgemacht haben, wo du liegst mit deinen Antworten. Und dann bekommst du halt so eine Auswertung zum Thema, okay, du bringst eher alte Leute um, du bringst eher, weiß ich nicht, fitte oder nicht so fitte Leute um. Ja? Oder Ärzte oder eher, also quasi halt wichtig, also für die Gesellschaft wichtige Leute oder Räuber. Also du siehst dann halt wirklich so Leute, die ja Geldsackerl in der Hand haben, das sind die Räuber. Und ich glaube sogar so eine Augenbinde oder so, keine Ahnung. Oder halt ein Arzt, der hat so einen Arztkoffer in der Hand, ja, keine Ahnung.
Aber spannende Diskussion. Also der tut dann quasi mit der Kamera sehen, ist es ein Arzt oder ein Räuber und entsprechend lenkt das Auto oder?
Nein, ich glaube,
ich traue es Ihnen zu.
Es geht über die Handyortung dann.
Ja, genau.
Genau.
Nein, aber es geht halt prinzipiell herauszufinden,
vernetztes.
Wie die Menschen reagieren würden einmal, ja.
Ja,
wenn sie Zeit dazu haben, überhaupt über sowas nachzudenken, das ist schon klar. Ja. Aber so die prinzipielle Einstellung.
Also ich habe da einen guten Vortrag von einem Wissenschaftler von der TU, glaube ich, war das zum Thema künstliche Intelligenz. Und er ist auch gefragt worden, das ist ja das große Ding, das eigentlich noch im Weg steht zum Thema, dass man die Autos selber fahren lässt, ja. Nämlich wie entscheiden sie sich bei Unfällen? Und er hat das nüchtern betrachtet auf den Punkt gebracht, dass man sagt, wenn wir sagen einfach, wir halbieren die Verkehrstoten, und den Rest müssen wir halt in Kauf nehmen, aber es sind immer noch 50%
von dem, weniger,
weniger als es jetzt sind. Und absolut. Das ist als Gesellschaft etwas, wo man sich dafür entscheiden kann. Es wird trotzdem jemand sterben, aber es sind viel weniger als jetzt.
Ja.
Was für den Einzelfall wahrscheinlich dann trotzdem ein Drama ist, aber
natürlich, ja.
Was für die Entscheidung vielleicht leichter ist als Gesellschaft, ne? Wenn man sagt, es sind weniger.
Trotzdem sollte, wie reagiert absolut. Der Computer in der Situation? Was tust du da? Vor der Weide, weicht er aus, keine Ahnung was. Das ist halt die Geschichte.
Er bremst vorher.
Gut, das, ja, eh.
Aber es gibt ja die ausweglose Situation, wo du weißt, es wird nicht mehr. Ne? Und du hast, also, wie gesagt, das ist dazu, so wie du vorher schon gemeint hast, das ist einfach zu schwarz-weiß
gemalt. Ja, ist definitiv.
Künstliche Intelligenz, schön und gut, aber künstliche Moral ist echt schwierig, ne? Weil du müsstest sie dann in einem gewissen kulturellen Umfeld erziehen und das wird in je kulturellen Umfeld verschieden sein, die Antwort. Ja? Gehe ich eher aufs Kind, auf die alte Frau oder was auch immer, sozusagen.
Oder gehe ich eher auf die bei Rot über die Ampel gehen? Weil sie halt quasi
die haben Pech gehabt, ne?
Bei Rot über die Ampel gehen. Ne?
Die sind ja schon.
Aber ja, wenn da halt trotzdem Kinder bei Rot über die Ampel gehen, bringe ich halt eher die Leute im Auto um oder bringe ich die Leute, die bei der anderen Ampel bei Grün gehen, um und da sind nicht so viele Kinder dabei, keine Ahnung.
Die,
ja. Das sind diese Geschichten.
Ich würde sagen, die Fragestellung ist zurzeit eine ganz andere, weil das ja eben nicht Intelligenz jetzt noch ist, das da fährt.
Ja,
das heißt, das rammt jetzt entweder Hindernis A mit 70 km/h oder Hindernis B mit 50 km/h. Und dann wird es wahrscheinlich sagen, nein, im Hindernis B mit 50, weil da wird wahrscheinlich weniger kaputt werden.
Und das unter Umständen noch irgendwie Überlebenschance.
Genau. Ja. Und es ist ja auch nicht so, dass sie das Auto dann überlegen wird, bringe A oder B um, sondern es ist, lenke ich oder bremse ich. Das sind im Prinzip
Optionen, die man hat.
Genau.
Stimmt,
genau. Auf die es rausläuft. Darum, ja, ich komme nicht so ganz klar mit den
Diskussionen.
Oder was machst du in der Situation? Du fährst gerade über eine Donaubrücke, stellst fest, du bist plötzlich am Fahrradstreifen und dann kommst du drauf, du hast gerade 2 Promille. Nicht? Was machst du dann in so einer Situation?
Das zurücktreten.
Ja. Jetzt haben wir übersteuert.
Das war natürlich wieder nur ein blöder Witz, weil das ist gerade vor kurzem durch die Medien gegangen.
Ja.
Bei einem Landespolitiker.
Ominöse Radwege.
Ja. Aber dann könnte man wieder betrunken Auto fahren, wenn das Auto selber fährt.
Allalong, zurzeit noch nicht.
Ja, aber.
Zurzeit musst du trotzdem nüchtern eingreifen können. Ne?
Ja, aber.
Ja. Erst
der Konsequenz, ne, ist es dann
irgendwann dann wieder. So,
Ich glaube, wir werden.
Kid, komm her, ich bin besoffen.
Ich verstehe nicht, was Sie gesagt haben.
Jetzt wäre zu geben, wie ich heute bin.
Ja, genau.
Das stimmt, ja. War das jetzt erste Staffel oder zweite?
Könnte
ich fürchte auch. das unheimlich gern gesehen damals auch, gebe ich ganz offen zu.
Naja, wir haben nichts anderes gehabt.
Es hat ja nichts anderes gegeben.
Auf ORF 2 war es, was sind die One-Club oder wie hat das geheißen? Na, keine Ahnung.
ORF 1 und 2.
Ja.
Und bei uns unten Jugoslawien 1 und 2.
Bitte, das hat nicht ORF 1 und 2 geheißen.
FS1.
FS1,
ja. Wer das noch weiß, das ist wirklich.
FS1 und FS2.
Ja. Da gab es ja noch dieses Ellipsen-Logo. Na gut.
Ich glaube, mit den selbstfahrenden Autos, wir werden eher ein Security-Problem kriegen, ein ganz gewaltiges.
Na, das sowieso, das haben wir ja eh schon.
Glaube ich, ist das Risiko viel größer.
Obwohl ich mir das schon spannend vorstelle, wenn du dir mal wirklich, sag mal, so einen kompletten Gürtelstau einfach übernimmst. Mhm. Einfach technisches Ballett.
Genau. Mhm. Ihr macht alle Rettungsgasse.
Genau. Und jetzt fahren wir Muster.
Rückstoß, ja, genau. Und dann machen wir einen Donauwalzer.
Genau, und alle spielen im Radio das Gleiche. Super.
Nämlich den Donauwalzer.
Genau. Genau. Gut.
Das ist aber gar keine Diskussion in den Medien.
Was?
Voll nicht.
Wenig. Ja, aber das.
Also, diese eine Sache mit den. Wer war das? Das Range Rover oder was war das
für ein Auto? Ja, jetzt? Aber das ist eher schon lange.
Jeep oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr,
was das ist. Jeep war ursprünglich.
Aber hat nicht irgendwer gezeigt, dass in einen Tesla reinkommen ist auch?
Das ist jetzt ganz neu wieder.
Schon, gell?
Ja.
Irgendwas habe ich gelesen.
Ich meine, diese Diskussion hast du in Wirklichkeit jetzt eh, also die ganzen Schlüssel, die hackbar sind, respektive auch jetzt nicht allzu lang her, wo sie irgendwo so die Master Keys veröffentlicht haben für 20 verschiedene Autohersteller. Das heißt, das ist in Wirklichkeit, das Funkdingsbums zum Auto aufsperren nehmen, ist einfach schwer riskant heutzutage, wenn man es genau
betrachtet. Noch erschreckender fand ich diese Geschichte, wo sie sagen, es reicht heute ein Foto, um den Schlüssel nachzumachen. Also man kann heute ein Foto von einem Schlüssel machen, das kann sogar weit entfernt sein und ich kann anhand dessen den genau nachmachen, dass er funktioniert. Das heißt, ich brauche nicht mal irgendwo kopieren, irgendwo Abdruck machen, sondern ich kann einfach ein Foto von einem Schlüssel machen und kann eine quasi 1:1
Kopie
machen.
Okay, gut, ich meine, das hast du in Wirklichkeit ja eh schon länger halt mit Seifendrücken von mir.
Aber das braucht man nicht mehr, ne?
Das brauchst du nicht mehr, aber was eher interessant sind, die elektronischen Schlüssel, also sprich, dass du... Ja. Wo du über, keine Ahnung, über Funk das aufsperrst, das toll. Ne?
Dann haben wir schon die Geschichte gehabt, dass Autohersteller Software-Updates deployed haben, indem sie USB-Sticks verschickt haben.
Mhm.
Das fand ich auch ziemlich cool. Und die Geschichte, dass ein Auto, während es gerade gefahren wurde, anfing, ein Update einzuspielen und das dann auch am Monitor dargestellt hat. Auch so durch die Medien gegangen.
Okay.
Das stelle ich mir dann auch nett vor. Du fährst gerade so am Highway entlang.
Naja, Otter ist Otter, ne?
Ja. Please reboot now.
Ja, genau.
Please reboot.
Ja, und vor allem,
es wäre dann interessant, was alles nicht funktioniert.
Da gibt es ja dann noch diese Notfallseinstellung
von Autos, dass
sie dann Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h reduzieren und so weiter. Und stell dir vor, du fährst
jetzt gerade
irgendwie gemütlich mit 110 daher und vor dir gurkt einer herum und du willst ihn überholen. Hupfst am Pinsel und es kommt da was entgegen und dann sagt auf einmal das Teil OTA
80 km/h.
Was machen wir?
Ja,
rebooten.
Er ist genauso... Ich glaube, das habe ich eh schon in einem Uralt-IT-Keller erzählt. Angeblich hat es in Japan Autos gegeben, die ab 100 km/h, weil das ist, glaube ich, das Speedlimit dort, irgendwie so, laut zum Klingeln angefangen haben. Und dadurch sind aber so viele Unfälle passiert, weil sich die Leute so erschreckt haben. Also
aber ist da denke ich immer an dieses an fünftes Element, wo er am Anfang mit dem Taxi fährt und dann ihm die Strafzettel automatisch
reinkommen,
einfach zu schnell fährt. So, sie haben gerade wieder abgebucht ihr Konto.
Stimmt.
Passt auch zu den selbstfahrenden Autos. Ja, also klar, das ist, kann man gut vorstellen.
Einnahmensquelle. Ne? Absolut. Naja, aber ein selbstfahrendes Auto sollte halt nicht zu schnell fahren.
Ja, aber dann macht man keine Einnahmen mehr. Also.
Ja, dann hat man halt, weiß nicht, Selbstfahrersteuer oder so irgendwas, keine Ahnung.
Na, oder man zahlt Steuer, wenn man selber fährt, ne?
Das zusätzlich noch,
ja. Der sich fahren lässt, zahlt nichts, aber der selbst fährt, zahlt, weil er quasi
mehr... Ich meine, das musst du volkswirtschaftlich betrachten, in Wirklichkeit, weil wenn du selbst fährst, sozusagen, bist du Risiko, musst zahlen, ne?
Ja.
Und wenn
da müssen sie selbstfahrende Autos so billig machen, dass, ja.
Wobei ich das, selbstfahrend eh für eigentlich in dem Sinne Schwachsinn halt, weil in Wirklichkeit so das gesteuertes Fahren sein, zentral gesteuertes Fahren sein.
Ja, so Karrierebahnmäßig.
Ja, so in die Richtung, ja. Also,
einer sitzt in der zentralen, drückt das Knöpfchen, wie schnell komme ich um die Kurve.
Genau.
Ja gut, das kannst du mit entsprechenden Fahrzeugdaten hinterlegen, also jetzt wirklich konkret betrachtet, also autonom, weiß ich nicht, ob das so schlau ist.
Also ich glaube,
weil du hast ja allein zwischen zwei Autofahrern hast du immer irgendwie Interaktion. Allein das Kopfnicken oder das mit der Hand wedeln, Fahrfuhr oder irgendwas.
Das kommt in Wien eh nicht vor.
Auf der anderen Seite. Und wenn, ist er nicht von da.
Ja.
Ja, deswegen glaube ich auch, so wie bei LKWs oder so, wird es viel früher kommen. Also gerade diese Langstrecke.
Gerade bei LKWs macht das auch Sinn.
Gerade Schwertransport ist natürlich hochinteressant. Ja. Klar. Natürlich.
Und Autobahnen.
Ne? Ja, ja.
Weil da ist ja wirklich die Frage.
Die Strecken von Mercedes gibt es eh schon. Nicht? Also die da testen das ja wirklich schon sehr ausgiebig, die Trucks autonom fahren. Also ist nicht ganz autonom. Es ist wie gesagt zentral gesteuert, ne? Weil da übernimmt immer der erste Truck die Führung. Und der wird entweder von irgendwo gesteuert oder von dem Fahrer selbst.
Ja.
Ne?
Ja. Also es ist so quasi Konvoi-Fahren.
Konvoi-Fahren, ja.
Aber das ist ja wirklich also ein ganz spannendes Thema, weil die U5 soll ja irgendwann auch selbst fahren. Ne? Die hat als erstes keine Personen mehr drin sitzen. Wobei der Fahrer jetzt bei der U-Bahn ja auch nicht mehr selber fährt, sondern eigentlich nur noch drin sitzt und der Computer fährt.
Ja, und der darf nicht mal mehr reden.
Abfertigen tut er dann.
Für aber die Leute wichtig, es sitzt noch jemand drin und der könnte. Ne?
Ja. Bremsen tut er nicht mehr, gar nichts mehr. Das macht alles das System.
Ich glaube, er muss einmal alle 2 Stunden selber fahren, dann merkt man dann immer in der U-Bahn, dass jetzt eben nicht mehr diese schöne Bremsung ist, sondern dass die...
Also statt Pause machen, muss er einmal kurz eine
Station. Damit er es nicht verlernt quasi. Ne?
Damit er nicht einschlaft.
Damit er die Fahrstunden.
Und bei der ÖBB ist es sogar so, da fährt ja auch der Zug eigentlich vollautomatisch und dann muss der Lokführer alle paar Minuten immer mit dem Fuß drauf, damit er ja nicht eingeschlafen ist. Das ist
die Totmann-Taste oder so, wie die heißt. Ne?
Der Totmann-Schalter. Ja.
Oder Schalter. Gut.
Wer das erleben will mit den automatisch fahrenden U-Bahnen, Nürnberg, Paris, London haben das.
Das funktioniert schon, ja.
Tokio, die haben sogar Fuzzy Logic. Das, die fahren super weich an, du brauchst
nicht anhalten. Das sind Silberpfeile theoretisch auch. Die sind auch mit Fuzzy Logic, wirklich? Mit An- und Abfall.
Okay.
System, ja. Deswegen
die neuen jetzt oder die
Silberpfeile?
Die alten oder was?
Ja, klar.
Okay. Interessant. Ist mir noch nie aufgefallen.
Der bleibt trotzdem korrekt stehen in der Station, auch wenn der Dings Scheiße baut.
Naja, gut. Ja. Gut. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht machen wir das am Schluss oder so. Keine Ahnung. Rosetta ist tot. Rosetta ist tot.
Ja, aber sie hat ein schönes Leben gehabt.
Definitiv. Die ist da alles so wurscht.
Ich weiß nicht, Rosetta hat mich nicht begeistert.
Echt nicht? Ich habe das schon cool gefunden. Irgendwo ganz weit weg auf irgendwas kleinem landen. Ich meine, so groß war der nicht. Ne? Irgendwie so.
Ich habe mir ein paar Jahre recht intensiv mit Astronomie und so beschäftigt. Das ist irgendwie Geschichte für mich. Das zurzeit juckt mich das nicht.
Das wiederholt sich immer nur, weil es in einem Kreis dreht alles und nach 3 Jahren bist du.
Ja, in astronomischen Dimensionen war das
nicht weit. Das ist schon klar. Ja, gut. Okay, dann halt nicht. Aber es waren alle sehr traurig. Ich habe mir den Livestream angeschaut. Und die bei der ESA, die haben alle fast zum Weinen angefangen. Und
die automatische Intelligenz hat beschlossen, jetzt voll hinein.
Genau. Na gut.
Voll rein in die Oma.
Ja. Ich habe die Mission trotzdem sehr cool gefunden.
Willst du drüber reden?
Nein, passt. Ich war gar nicht. Nein, traurig war ich nicht.
Ja, das ist halt
war schon definitiv eine coole Mission.
Also ja, es war eine wirklich
coole Mission. Mit all den Fehlern und allem drum und dran, das war schon okay, dass er
viele jetzt wirklich gelandet oder ist er nochmal hochgehüpft oder so. Ich habe das schon irgendwie spannend
gefunden. Wird er sich nochmal melden und macht das tatsächlich wieder irgendwie, das erinnert dann irgendwie so an seine ersten 2, 3 Server. Ja,
genau. Sitzt zu Hause wird der nochmal hochkommen? Ich weiß nicht.
Aber die Technik ist wahrscheinlich von damals, weil das ist ja so früh geplant worden.
12 Jahre oder 12,5 Jahre, wie es ist. Die Mission jetzt unterwegs, glaube ich sogar.
Ja.
Ich glaube, es ist das Mondlandungssyndrom. Jede Generation braucht irgendeine Landung auf irgendeinem externen Planeten. Die nächsten warten auf dem Mars, ne? Wie man weiß.
Ja.
Gut. Dann hole ich nochmal geschwind eine Runde, wenn wer was will. Und ich übergebe an Stefan zum Beispiel.
Erster Prima. Profi.
Ja?
Prima. Ich rede ja gern.
Du wirkst so.
Aber dann hörst du gar nicht, was ich rede.
Ich bin in 2 Minuten da. In einer halben Minute bin ich da.
Gut. Dann erzähle ich ein bisschen was, woran ich gerade so werk und wer so bin, weil mich kennt man wahrscheinlich da am wenigsten. Also mein Name ist Stefan. Wer es voll und ganz haben will, Hasling ist der Familienname. Ich bin ein selbstständiger Softwareentwickler. Bin ein Linuxer, das ist da schon ein bisschen herausgekommen. Und was Softwareentwicklung angeht, bin ich ein Ruby on Rails Mensch zurzeit, mittlerweile so seit 6 Jahren. Das heißt, das ist ein Thema, wo ich sehr gern drüber rede. Entwickle als Selbstständiger für Firmen, für in beliebiger Größe Web-Applikationen. Also das ist so, das, dieses Web-Applikationsthema ist so mein Thema im Großen und Ganzen. Und in letzter Zeit, jetzt mache ich das glaube ich 6 Jahre oder 7 Jahre, und nach einer gewissen Zeit will man dann immer ein bisschen was Neues lernen, man will besser werden. Also mit ein bisschen mehr mit Softwarearchitektur auseinandergesetzt und so weiter. Und dann schlittert man so langsam aber sicher, wie es jetzt alle tun, in die Hipster-Ecke hinein, was die Softwareentwicklung angeht. Und das ist funktionale Programmierung. Das ist jetzt modern und der letzte Schrei. Ein Buch drüber gelesen und dachte, naja, eigentlich kann ich das so in meiner realen Berufswelt überhaupt nicht brauchen. Und Ruby und Rails, das kann ich und es performt ausreichend. Und habe das Buch wieder zur Seite gelegt. Also das Buch heißt Programming Elixir. Elixir ist so eine funktionale Programmiersprache. Habe das eben einmal gelesen gehabt. Dann habe ich Go gelernt, weil ich habe auch nie, also ich bin eigentlich ein Mathematik-Physiklehrer von meiner Ausbildung her. Und bin dann gedriftet über die Volksbildung und Astronomie. Das war die, waren die paar Jahre dort. Dann in den Stahlhandel. Habe dort in der SAP gearbeitet, 7 Jahre. Deswegen zuerst diese Geschichte, was ich gesagt habe mit ERP und so. Da habe ich diese Vergangenheit her und habe mich dann selbstständig gemacht. Also ich habe einige Stationen schon so in meinem Leben gehabt. Und dieses funktionale Programmieren war aber immer so im Hinterkopf und das Ruby hat mir auch wieder, da war wieder ein Projekt dann endlich erledigt, wieder ein bisschen mehr Zeit. Und dann schaust du das ein bisschen genauer an, habe so drüber nachgedacht, was ich denn so tun könnte. Und dann war diese Geschichte mit diesem PHP-Projekt, was im Großen und Ganzen konzeptuell gescheitert ist, weil es einfach zu wenig Aufwand ist und sie nicht rechnen wird. Aber nichtsdestotrotz hätte ich ganz gerne eigentlich nicht mehr Projektarbeit im Sinn, dass ich für einen Kunden das entwickle, was er sich gerade für einen Schwachsinn ausdenkt, sondern ich würde gerne mein eigenes Ding machen. Das habe ich im Prinzip für ein Web in Form eines Webshops mit einem Beratungsmodul in Ruby und Rails geschrieben auch schon mal gemacht. Aber im Großen und Ganzen war es dann doch eigentlich meistens wieder die merkwürdigen Anforderungen an die Schnittstelle ins jeweilige ERP-System zu schreiben und so. Auch nicht so wirklich lustig. Und dann hat mich so vor gut einem Jahr dieser Podcasting-Virus da gepackt. Also Podcasts gehört habe ich schon zu Zeiten, da gab es den Ausdruck Podcast noch nicht, da gab es die Linux Show, ich glaube das war 1998 oder 99 und Podcast, der Begriff gibt es ja jetzt seit 2002 oder so, der ist ja dann später gekommen da mit dem
iPod, ne?
Auf dem iPod aufbauend ja. Und mit dem, wie ist der Jim
Curry? Ja, keine Ahnung.
Ja gut.
So, ja.
Also ich höre schon immer und ewig Podcasts, da gab es auch noch. Also ich hatte auch noch keinen iPod am Anfang, sondern am Anfang am Rechner gehört und dann halt diese mit diesen USB-Dingern da und so weiter. Dann halt Smartphones. Und vor einem Jahr hat es mir so richtig gepackt, wieder über dieses Podcasting-Meetup. Und ich habe vor 3 Jahren einmal kurz angefangen, auch selber einen Podcast aufzunehmen. Der heißt Layer 8.
Auf den bin ich zufällig gestoßen, weil ich mir deine Webseite angeschaut habe.
Yep.
Und ich wusste das gar nicht.
Da habe ich interessante Leute aus der österreichischen IT-Szene interviewt, also um einen Teaser zu geben, den Firmenchef einer Firma, die sich darauf spezialisiert hat, Computer zu reinigen, also Serverräume zu reinigen. Also nicht jetzt die Hochleistungsrechenzentren, die sind meistens eh gut klimatisiert und mit Filtern und staubfrei und alles, aber so die richtigen, also diese Serverräume so in diesen IT-Glitschen, sage ich jetzt einmal nicht, wo sie...
Schau mal in unseren rein.
Ja? Genau. Und das macht er professionell. Das war ein ganz lustiger Interviewpartner zum Beispiel. Oder einer, der sich spezialisiert hat auf SQL-Optimierung. Und zwar nicht so sehr jetzt die Abfragen zu optimieren, sondern die Entwickler zu optimieren, damit die ihre Abfragen optimieren. Also SQL-Training zu machen.
Also richtig Indizes setzen.
Ja. Und keine Ahnung. Also wer sich für solche skurrilen Themen interessiert, ich glaube es gibt 4 Episoden oder so noch.
Ich habe mal die letzte angehört.
Mit dem Lukas Fittl.
Genau, das ist der macht jetzt dieses Postgres-Monitoring.
Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, die Firma hat sich mittlerweile auch so
als eines. Die Webseite gibt es noch und
der ist drauf, vielleicht gibt es eh noch.
Also ich habe mir das nämlich angeschaut.
Aber ich glaube, es ist nicht sehr rentabel, was da
draus ist. Aber er ist irgendwie nach in die USA gekommen.
Genau, dadurch, ne? Dort lebt er auch, ja. Nett, sehr netter Kerl auch. Bin aber dann eigentlich gescheitert dran, an der Arbeit wirklich da wieder wen einzuladen und das immer alleine gemacht und irgendwie, dann kam wieder ein Projekt in den Weg, dann habe ich das wieder liegen lassen. Hab das damals auch publiziert über ein CMS-System, das ich selber geschrieben habe in Rails. Dann habe ich mich nicht mehr wirklich drum geschert und dann bin ich genau in diese Situation geschlittert, die du in Folge 13 hier besprochen hast, nämlich wenn man einen Feed eine Zeit lang nicht aktiv hat, dann wird er auf iTunes quasi gestanzt. Also er funktioniert nicht mehr. Also er ist dort noch im Interface. Ja, ja. Man kann ihn nicht explizit manuell löschen. Man kann einen neuen einreichen, aber der wird nicht angenommen.
Genau.
Also da ist man ziemlich in einer hoffnungslosen Situation. Da bin ich jetzt schon 2 Jahre mit diesem Feed drin. Es ist mir eh wurscht.
Aber
weil eigentlich 4 Episoden.
Wenn jetzt der Apple Store kommt, könntest du in die Büros und...
Nein, aber ich habe ja den Hinweis gegeben, es gibt eine E-Mail-Adresse, wo anscheinend jemand antwortet.
Ja, genau. Die werden wegen meiner 4 Episoden sicher diesen...
Ja.
Probier es.
Bei mir haben sie es gemacht.
Tatsächlich?
Ja, ja.
Und ist wieder okay?
Ja, ja, ist wieder okay.
Na, dann werde ich,
ja, also,
werd ich da noch in die Shownotes schauen.
Ich habe einfach an podcast@apple.com geschrieben.
Ah, okay, cool.
Habe ich eh erzählt und dann...
Nein, ich bin das Problem anders angegangen. Ich habe darüber gedacht, das ist iTunes, ist mir immer schon auf die Socken gegangen. Ich habe mir gedacht, das Problem muss man einfach an der Wurzel beheben und was eine gescheite Alternative schreiben. Und mit dem habe ich begonnen. Das ist das Projekt, an dem ich zurzeit hauptsächlich arbeite.
Songbird. Entschuldigung, das musste
jetzt
hast du ja, wollte ja gerade sagen, jetzt hast du dich gesagt.
Ich habe sogar ganz stolz noch ein Songbird-T-Shirt zu Hause.
Gratulation.
Die hatten immer diese schönen Grafiken mit diesem Vogel. Entschuldigung, das musste jetzt kurz raus.
War sehr hübscher Player, ja, stimmt.
Aber da hat es noch was gegeben neben Songbird, oder?
Gab es viele Alternativen.
Ja, ja. Mir geht es weniger um die Client-Komponente, mir geht es eher um die Server-Komponente.
Und jetzt können wir den Bogen strömen zu Elektron vielleicht mit
Elektronen. Nein. Weiß
ich. Einen iTunes schreiben.
Ach so.
Ja, das kennt man sogar mal.
Ja, stimmt.
Die Idee, die ich habe, ist, ich hätte gern sowas wie iTunes nennt gescheit für Podcasts. Also so eine Plattform, mit, wo ich sage jetzt Podcast Discovery hübsch geht. Also alle Podcasts, die ich höre, das sind eh viel zu viel, habe ich aufgrund von persönlichen Empfehlungen, weil es mir irgendwer gesagt hat. Oder weil es in einem Podcast vom Podcaster erwähnt worden ist, dass das auch cool ist, also so weitergeleitet worden. Hin und wieder mal was ergoogelt, aber das meiste war so persönliche Empfehlung. In iTunes habe ich freiwillig noch nie erfolgreich gesucht, sagen wir so, oder noch nie erfolgreich gefunden. Gesucht habe ich aber nichts gefunden. Mhm. Und ich bin ein Mensch, haben wir eh schon was heute, das dreht mir jetzt eh die ganze Zeit da breit. Ich habe das noch gelernt, das Internet bedienen über damals über Yahoo. Da gab es Google noch nicht. Letztens hat man erst
kleine Frage, Alta Vista?
Ja. Ich glaube, Yahoo war vor Alta Vista. Alta Vista ist ja dann die Metasuchmaschine gewesen, die über Yahoo auch gesucht hat.
Na, das Alta Vista war sicher früher.
Ich glaube,
das
Alta Vista war früher. Vorher war, aber
also, bin ich mir nicht. Mich hat sehr geprägt.
Aber ich glaube.
Ich fand noch bester Hasta la Vista.
Nein, er hat
noch wer kannte, aber gut.
Ja, aber Hasta la Vista, das war die andere Serie.
Okay. Ja. Das war für Seriennummern und so, ne?
Das war das heutige Darknet.
Ja, genau. Und so dark war das gar nicht. War
hübsch. Noch dazu, ja.
Das Design schon.
Ja, stimmt.
Was mir an Yahoo damals sehr gut gefallen hat, war gar nicht so sehr, dass man dort Volltextsuche machen hat können, was auch ging, sondern da gab es so einen Art Suchkatalog. Da ist man über Kategorien hineingebraust und das hat damals halt auch noch Sinn gehabt, insofern als das Internet war einfach noch nicht so groß, dass es Milliarden von Seiten gegeben hätte, sodass man auf die Art und Weise durch Browsen wirklich noch was Sinnvolles finden konnte. Man hat halt gesagt, also ich interessiere mich jetzt für Science oder für Education oder sowas. Und so habe ich recherchiert damals an der Uni, meine Sachen, meine Quellen recherchiert und da wirklich Sachen gefunden und so. Und ich hab dieses Browsen damals sehr genossen. Das, ich glaube, den Ausdruck gibt es eh gar nicht mehr. Nicht? Man surft im Internet.
Ja, so, mittlerweile nicht? Surft man, ja. Obwohl, so wie du sagst, da kennt man dann auch meistens die älteren Leute, wenn sie
Browsen sagen. Ja, wenn sie Browsen sagen. Und mir hat diese Experience damals getaugt, dass man da sich in so einen Kategorienbaum hineinklicken hat können. Und ich denke mir, sowas müsste bei Podcasts eigentlich nur gehen, weil Milliarden Podcasts gibt es noch nicht. Ich habe jetzt ein bisschen recherchiert. Es wird wahrscheinlich so in der Größenordnung zwischen 100.000 und 250.000 Podcasts weltweit geben. Im deutschen Sprachraum so etwa 20.000 bis 50.000. So.
Also wir haben, viel,
ne? Ja, es gibt viel, ja. Ziemlich viel. Wobei, da sind die ganzen Leichen auch dabei.
Bei, ja, also Lea 8.
Lea 8 zum Beispiel, auch seine Leiche. Ja. Wobei manche von den alten Leichen sind ja durchaus hörenswert.
Absolut, natürlich.
Weil das mit dem Reinigen von den Computern ist noch immer relevant und der Mensch ist noch immer nett, mit dem kann man vielleicht noch immer reden. Nicht? Und manche Sachen veralten einfach.
Ja, auch, klar.
Das gibt es halt dann auch. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist die Geschichte ja auch noch so, dass wir fast alle hören die Podcasts über so Applikationen, also im Prinzip eigentlich Feedreader. Und wir abonnieren da Feeds und man kann eigentlich in all diesen Podcatchern, wie diese Dinger heißen, auch dann die Sammlung der Feeds exportieren, so als OPML-Datei heißt das oft einmal. Ja. Ist übrigens auch lustig, wenn man sich die anschaut, die gehorchen allem, nur keinem Standard.
Ja.
In jeder Applikation schaut das Ding wieder anders aus, aber immerhin ist es XML, also man kann sowas parsen und so. Und jetzt ist meine Idee folgende. Mir interessiert nicht, die weltweit größte Datenbank an Podcasts zu werden. Sowas gibt's schon. Da arbeitet ein Deutscher daran mit feed.de, nicht? Oder geschrieben feed, ja. Also fyyd.de. Ja. Ich habe dort auch ein bisschen herumgesucht und ich habe mich dort nicht wirklich wohlgefühlt. Das war auch sein Aspekt. Ich
finde es auch sehr...
Ich habe dann einen ausführlichen Podcast mit ihm gehört. Also der Christian Bednarek heißt der Typ. Der ist vom Tim Pritlove im Lautsprecher der letzten Episode interviewt worden, über 2 Stunden. Da ist sehr viel klar geworden mir, was seine Intentionen sind und seine Beweggründe und wie er das Ganze so entwickelt. Der ist ein sehr netter Mensch, also ich hoffe, mich bald einmal mit ihm persönlich darüber unterhalten zu können, weil mir einige Sachen noch interessieren. Aber ich weiß genau, so wie es er macht, will ich es auch nicht machen, insbesondere technologisch nicht. Also der schreibt in PHP seine Sachen da. Das will ich meinen Lebtag nicht mehr angreifen.
Gut. Equal.
Und ich will ja funktional programmieren lernen und so weiter. Ach so, okay. Jetzt habe ich da mich wieder mit Elixir auseinandergesetzt und das ist Elixir.
Nur ganz kurz, ich sage immer Elixir, aber ist das zweite I nicht da, oder? Ist das Elixir? Oder
nein, das zweite I ist da, ich spreche es also tendenziell Englisch aus und du sagst es Deutsch oder Latein oder Griechisch oder
so. Gut, nur kurz. Das passiert irgendwie auf Erlang, oder?
Es läuft oder auf der Erlang Virtual Machine, die eigentlich Beam heißt.
Okay.
Also so wie es auf der JVM, auf der Java Virtual Machine, eine ganze Menge Sprachen gibt außerhalb von Java, gibt es mittlerweile auch auf der Erlang Virtual Machine, auf dem Beam, einige Sprachen, eine ganze Menge Lisp-Zeug und eben auch dieses Elixir. Ich
verstehe, das ist da,
Das ist so eine funktionale Programmiersprache, die nicht argen Fokus da drauf legt, die ein Herr namens José Valim erfunden hat oder begonnen hat zu entwickeln. Mittlerweile macht er das seit 2011, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das ist ein Mensch, der aus der Ruby-Welt und Ruby on Rails-Welt kommt. Daher hat er so tendenziell das Mindset, das ich mittlerweile auch habe. Und daher schreibt er was mit meinem Mindset ziemlich kompatibel ist. Also da steckt viel dahinter, dass Code sehr lesbar sein soll und dass es Freude machen soll, es zu entwickeln. Das ist so, das ist die Philosophie in der Ruby-Welt, ist also die Entwickler sollen Spaß dran haben und Freude dran haben beim Schreiben. Und das habe ich wirklich im Ruby. Und im Elixir erarbeite ich es mir gerade.
Okay.
Und vielleicht noch ein bisschen zur Motivation, warum das Richtige ist jetzt. Also diese Podcast-Feeds, die ich da kriege jetzt, weil meine User, die ich mir in der Zukunft vorstelle, mir freundlicherweise ihre OPML-Dateien hochladen. Also angenommen, ihr schenkt mir alle eure OPML-Dateien. Ein paar Leute haben das schon gemacht. Damit habe ich jetzt ein Repertoire von einmal von 600 Feeds, die ich jetzt einmal parsen lernen muss. Na gut, dann schreibt man sich so einen XML-Parse. Also für die Bibliothek gibt's, aber man muss dann halt die Strukturen sich herausnudeln, weil unterschiedliche Feed-Generatoren meinen das auch anders zusammenstellen zu müssen. Aber gut, das ist im Prinzip nur mühselige Arbeit, kein Problem. Aber dann hat man die gepasst und dann will man die auch aktuell halten, weil man will ja immer die letzte Episode da dabei haben und so weiter. Das heißt, man sollte eigentlich jetzt gefühlt einmal in der Stunde schauen, ob es eine neue Episode gibt. Für, sagen wir jetzt einmal, 5000 Feeds. Das kann ich seriell probieren und seriell, wenn es im Prozess irgendwo aufhaut, weil gerade der Feed jetzt irgendwie korrupt ist oder nicht erreichbar ist, ist das tendenziell mühselig. Also man muss sich da Sachen überlegen, damit das Ding stabil funktioniert. Also wäre es hübsch, wenn man den Gedanken umsetzen könnte, macht man nicht das eine lange Aufgabe 6000 Tasks, sondern macht man 6000 einzelne Tasks für jeweils einen Feed. Und wenn die eine Aufgabe scheitert, dann lassen wir die versterben. Dann probieren wir es in einer Stunde wieder oder vielleicht probieren wir es auch gar nicht, dann verlieren wir halt diesen einen Feed und schicken wir nur eine Meldung an, ein E-Mail an mich, dass das einmal angeschaut werden sollte. Aber 5999 funktionieren noch immer weiter. Also die Idee dahinter ist das Parallelisieren von den Sachen. Und genau da ist das Erlang stark. Also das Erlang ist entwickelt worden. Ich denke immer blöderweise, ich habe immer die Assoziation an Erlangen, damit hat es überhaupt nichts zu tun. Das heißt, hieß ursprünglich Ericsson Language, das Erlang. Also von der Firma Ericsson, die Telefonanlagen noch immer produziert. Nein, ich glaube, jetzt hören sie gerade auf oder so.
Sie machen noch immer das Backends-Geschichte.
Also es ist so richtig für die Telefonie-Switches entwickelt worden und da ist halt auch die Anforderung, dass das Telefonat soll nicht abbrechen, aber wenn bei so einer Anlage was schief geht, soll ein Telefonat abbrechen und nicht jedes. Alle. Ja. Und dann auch so Anforderungen, also es ist nicht akzeptiert, dass du jetzt angerufen wirst von deinem Telefonieprovider, Morgen werden wir wahrscheinlich ein Software-Update einspielen. Bitte von 10 bis 10:45 können Sie morgen nicht telefonieren. Habe ich noch nicht gehabt. Nicht? Also Ausfallsicherheit. Also es muss auch so Mechanismen dabei geben, dass man Software-Updates einspielt im laufenden System, dass alle alten Gespräche weiter funktionieren, jetzt auf die Telefonie gemappt.
Aber die neuen dann mit der neuen
Version. Die neuen mit der neuen Version, ja. Und es läuft parallel die alte Version noch für die alten Telefonate, ja. Die neue Version für die neuen Telefonate, die dann immer halt immer mehr werden und so, dass das langsam übernommen wird. Also da gibt es in der IT-Welt so die berühmte Geschichte mit den Niners in der Reliability, also wie viel Uptime springt man zusammen und 99%, das hat man schnell mal nicht, und 99,9%, 99,99%, und dann zählt man eigentlich nur mehr die Neuner. Und das hehre Ziel, der heilige Gral in der Softwareentwicklung oder im Betrieb von Softwaresystemen sind die Nine-Niners. Also neunmal eine Neun dahin zu kriegen.
Als Dezimalstelle.
Als oder? Zwei ja. vor dem Komma von also dem Prozent sieben, und sieben dann hinter, dahinter. Ja. Und mit jeder Neun, die da dazukommt, wird die Anforderung um einen Faktor 10 höher. Nicht? Also der tut jeder Neuner wirklich weh.
Also ist das jetzt Theorie oder ist das Erfahrung?
Es gibt Systeme, die wurden schon auf die Art und Weise betrieben in der Größenordnung. Ich bin jetzt auch nicht mehr sicher, ich habe es jetzt nur mal so dumpf im Kopf. Das heißt, man hat eine Ausfallszeit von 3 Sekunden im Jahr im Schnitt.
Ja.
Also eigentlich fast nichts.
Ja.
Und genau für sowas ist dieses Framework da designt worden rund um diese Beam Virtual Machine, das da darauf aufbaut. Das heißt OTP, das hieß ursprünglich, glaube ich, Online Telefon Protokoll. Mittlerweile heißt es einfach nur mehr OTP, weil es OTP heißt. Und da ist eben dieses ganze Framework drinnen, das sich um so Sachen kümmert, wie wenn ein Prozess stirbt, muss es eine Strategie geben, wie zu verhandeln ist.
Also was passieren soll.
Wieder praktisches Beispiel für meine Web-Applikation, die schreiben wir in der Datenbank, sagen wir in der Postgres-Datenbank, da sollen 10 Connections offen sein. Immer wenn eine Connection verstirbt, soll die genau durch eine Connection wieder ersetzt werden.
Ja.
Das ist dann so eine Strategie, die man da hineinkonfiguriert, und so ein Supervisor-Prozess, also ein Überwacher-Prozess, kümmert sich jetzt darum, dass immer 10 von diesen Verbindungen offen sind. Mhm. Und so hat man so einen Supervision Tree, also einen Baum von so Überwachern, die schauen, dass das
für Ding verschiedenste einfach Sachen
einfach. Für verschiedenste Aufgaben,
die ja, so halt so ähnlich wie im Bereich von High Availability
Geschichten. Das, halt, ne? Genau das
ist es. Proxy und Studio Neighbor in der Herd. Ne?
Genau, ja. Ganz genau das ist es.
Ja.
Und all diese Sachen lerne ich halt gerade. Das ist einmal eine spannende Geschichte, das zu lernen. Und andererseits ist es ein Hobbyprojekt jetzt, was die Geschichte mit den Podcasts angeht. Und da arbeite ich gerade dran. Und falls ich jetzt irgendwen dafür begeistern habe können,
Bitte rede mal.
Panoptikum.io ist die Webseite dazu, ist bislang nur eine Marketing-Webseite, die das ein bisschen genauer beschreibt. Ich weiß nicht, wie schnell wir hier veröffentlichen. Wer Lust hat, auf die Podcasting-Konferenz in München zu fahren, dort werde ich einen Workshop dazu machen. Da werde ich Requirements von den Podcastern einholen. Das ist nächstes Wochenende, also 14. bis 16. Genau. Oktober in München. Was ganz interessant an der Konferenz ist, die findet beim Bayerischen Rundfunk statt. Eigentlich gibt es immer ziemliche Ressentiments zwischen Podcastern und öffentlich-rechtlichen Medienanstalten. Und da ist es so gewesen, dass der Bayerische Rundfunk auf den Tim Pridloff, der diese Konferenz regelmäßig organisiert, zugegangen ist und gesagt hat, wollt ihr nicht einmal das bei uns machen? Und er hat gesagt, ja, super, machen wir. Also da gibt es jetzt auch ein bisschen einen Dialog zwischen Bayerischem Rundfunk und Podcaster-Szene. Und es hat auch schon geheißen, es wird ein Rahmenprogramm geben mit Führung durch den Bayerischen Rundfunk und so weiter. Der ist mitten in München, also schön zu erreichen, auch mit Zug, wer nicht mit
Auto fahren wird. Direkt beim Hauptbahnhof.
Direkt quasi. Beim Hauptbahnhof,
ja. Genau. Ja. Genau, also die Konferenz heißt Subscribe 8.
Subscribe 8, genau.
Und ich werde auch dort sein.
Yay, ja. Super.
Vortrag halten?
Nein, Vortrag werde ich keinen halten. Nein.
Außer.
Da meine Mute-Buttons eh nicht verwendet werden, ist das.
Oh. Nein, passt schon. Jetzt sprechen die ja gegen Podcasting, ja, weil du machst Mute.
Ja,
ich muss noch eine Ergänzung, ich kann nicht anders,
weil er vorher einfach
von dem Yahoo-Verzeichnis gesprochen hat, wo man früher gebrowsert und nicht gesucht hat. Das gibt es ja immer noch.
Ja.
Ich musste googeln, dass DMod, das Open Directory Project, gibt es immer noch, hat mittlerweile 8 Millionen oder 3 Millionen Seiten und Einträge. Also man kann sich immer noch durchs Web klicken.
Okay.
Für die, ich glaube, das gab es damals auch schon, das Ding.
Das hieß damals schon so.
Ja.
Das wurde von AOL gekauft.
Ja, genau.
Und gibt es immer noch, ich glaube, man kann sich ruhig mal anschauen, wie früher das Internet funktioniert hat.
Schaut es auch immer noch so aus, oder ist es...
Naja,
na, ist schon besser. Bisschen, es hat jetzt einen Frosch oder...
Ja,
einen,
es ist grün.
Und es ist vielleicht sogar responsive. Nein,
das, ja, es responsive? Schaut ein bisschen responsive aus.
Ja. Ja. Es schaut so responsive
es ist viel mehr aus. Weiß.
Es ist responsive.
Es ist responsive.
Das war es damals
viel nicht. Viel mehr Weißfläche.
Ja. Ja.
Also unten die Statistik, fast 100.000 Editors, also Leute, die quasi das bearbeiten und verwalten. 1 Million Kategorien, dann 4 Millionen Seiten und 90 Sprachen.
Aber 1 Million Kategorien auf 4 Millionen Seiten.
Seit 1998 bis 2010, immer noch
AOL. Ja, das ist ja fast schon so spezifisch wie das Usenet.
Ja. Du, ja. Na,
muss man mal gesehen haben.
Wenn einem fad ist. Nein, prinzipiell stimmt das schon. Wenn das gut kategorisiert ist, darum geht es halt dann immer. Mhm. Ja. Weil ist jetzt die Frage beim Panoptikum. Woher nimmst du die Kategorien?
Also anfangen ist relativ einfach.
Mit iTunes-Kategorien.
Genau, so. Weil es das als de facto Standard eigentlich gibt. Das sind die iTunes-Kategorien. Auf denen kann ich einmal aufbauen beim Importieren. Mhm. Und dann hoffe ich, dass ich die Podcaster dazu kriege, dass sie das Tool auch verwenden.
Und die können dann quasi ihren Eintrag
erweitern, sowas in die Richtung, vielleicht auch genauer beschreiben, bewerben. Ja. Und dann würden mir sehr viele Sachen rundherum einfallen, die man machen kann, wo es keine brauchbaren Services gibt, wie ein gutes Feedback zu Podcasts in Form von, weiß nicht, Feedback-Formularen oder sowas.
Okay.
So in die Richtung. Aber da gibt es eine ganze Menge Optionen, die man machen kann.
Entschuldigung.
Ja, nein, du, bitte. Du,
ich fände es ja genial, wenn das so wie dieses Facebook Live oder so ist, wenn ich dann direkt mitchatten könnte.
Ja.
Im Podcast.
Genau.
Das kann man bei diesem Facebook Live, kann ich ja quasi irgendwas reinschreiben und dann kann der gerade streamt, schauen, was die Leute schreiben und direkt quasi also live per Video antworten. Also die Leute fragen quasi im Chat und er antwortet.
Ja, ja. Ja.
Und das auf Podcast-Ebene fände ich das auch spannend, mehr diese Interaktion hineinzuholen,
genau.
Ohne mich auszukennen, ob es das gibt. Aber
und naja, irgendwelchen
und das
Channels.
Hübsche David ist für dieses Elixir, so wie es fürs Ruby, das Ruby on Rails gibt, das Webframework obendrauf, damit man nicht so viel selber erfinden muss, gibt es fürs Elixir ein Framework namens Phoenix, das ist das Webframework einmal da drauf, dass man mal die Webseite bauen kann und nicht nur das, sondern es hat auch Channels inkludiert. Das ist ein Begriff, den sie halt erfunden haben. Im Prinzip sind das WebSocket-Verbindungen zwischen Browsern und Servern. Das heißt Kommunikationskanäle, die ganze Zeit offen sind und über die Daten gepusht und gepullt werden können. Und das ist das, was du eben genau da ansprichst. Also für jede Podcast-Episode könnte es so einen Channel geben, wo man sich drauf connectet. Und wenn ich gerade da zuhöre, dann kann ich da Sachen eintragen und alle anderen, die gerade auch diesen Channel abonniert haben, sehen dann eben diese Nachricht.
Okay.
Und das kriege ich quasi auch
über das Framework. Ich meine, bei Podcast ist halt, Podcasts werden, ich kann es jetzt sagen, wir haben, glaube ich, 4 Listener.
Ne? Ja, aber
gerade werden nicht, wir haben 5 Listener. Wir werden, also Podcasts werden hauptsächlich nicht live gehört.
Ja. Aber bei Dickheller schon.
Was?
Bei Dickheller.
Ja, aber.
Teilweise.
Es gibt auch Real Life. Hä? Also, wenn man das hört, so jetzt sagen wir, da hätte man einen Webplayer eingebaut auf der Seite und hört das irgendwann sich einmal später an. Dann könnte man noch immer auf die Idee kommen, jetzt in Minute 20 habe ich jetzt Lust, da was zu kommentieren, weil ich weiß das besser, als was die da gerade schreiben. Das heißt, ich kann bei der Chat-Nachricht, die ich da gerade über diesen Stream an den Server sende, noch den Timestamp dazu, den der Player gerade zu dem Zeitpunkt hat. Und andere Leute können das genauso. Das heißt, wenn sich jemand wieder einen Tag später anhört, kriegt er dann die Chat-Nachricht genau in Minute 20.
Ja, das ist diese Soundcloud-Kommentargeschichte.
Genau, ne?
Zum Beispiel.
Ja. Gehört Soundcloud, wird vielleicht gekauft von...
Von wem?
Spotify. Verhandeln? Hab ich gelesen, Entschuldigung.
Ui. Ja, keine Ahnung, ich verwende Soundcloud.
Entschuldigung, ich bin schon wieder hinten her.
Echt, Spotify hat Soundcloud gekauft?
Ich glaube.
Okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch gehört, dass der Markus Pearson, der Minecraft-Typ, wollte 4chan kaufen. Da hat es einen ziemlich großen Shitstorm gegeben, keine Ahnung was. Jetzt hat er dann alle seine Twitter-Meldungen dazu gelöscht. Das habe ich gestern nur am Rande mitbekommen. Also das ist sehr aktuell, das ist am 4. Oktober passiert. Also,
wem gehört Minecraft jetzt? Microsoft.
Microsoft hat es gekauft, ja. Also um, weiß nicht, 1, irgendwas Milliarden oder so.
Ja, genau.
Ziemlich viel Geld.
Ja. Minecraft.
Genau. Also die, was haben sie, haben die Firma gekauft, wie Mayong oder so ähnlich hat die Firma geheißen, die er da gegründet hat. Ja. Wie auch immer.
Also ich möchte trotzdem, ich muss nochmal drauf.
Ja, nein, bitte.
Auf die Facebook-Live-Geschichte.
Ja, du mit deinen Kommentaren. Ja, passt schon.
Ich würde das ernsthaft machen.
Was denn?
Die haben angeblich so hohe Reichweiten. Du müsstest mal einen Facebook-Account machen und dann lass du das Handy mitdrehen und du den Sound noch reinpushen und filmst irgendein Logo ab.
Ja, aber was mache ich dann? Ich kann dann nicht über meine Themen reden, sondern muss pausenlos auf den Chat achten, wo irgendwas daherkommt.
Nein, aber das ist eine größere Zielgruppe, weil Facebook steigen mehr Leute ein.
So schlecht ist der Ansatz nicht von Sindre. Das ist
ja, aber das könnte ich bei YouTube auch machen. Ne?
Ja, aber da hast du auf YouTube nicht so viel...
Facebook sind alle jetzt live.
Oder Periscope.
Ja, aber das sind nicht so viele Leute.
Ach, ich habe keine Ahnung, ich bin nicht auf Facebook. Sind da so viele Leute?
Ja,
sind.
Und live ist mit...
Das heißt ja die, dann, du steigst auf Facebook ein und du kriegst, wenn du nur irgendwie am Rande beschäftigt bist mit diesen Leuten oder sowas, kriegst du sofort drauf gemappt, okay, da ist jetzt gerade was live.
Okay.
Und das ist nicht uninteressant. Also
ich will aber keinen Facebook-Account haben.
Der musst du nicht du haben. Du kannst ja einen machen für einen IT-Keller.
Ja.
Weil auf Google Plus bist du auch.
Ja, eh. Ja, aber weil Google hat eh schon alle Daten von mir.
Ja, das ist schon. Ich glaube, dass Facebook das noch nicht hat.
Ja, das ist. Naja, wurscht. Gut, reden wir über was anderes. Das ist total deprimierend.
Aber es wäre wirklich spannend, mal aus, so ein Testballon.
Das fände ich echt
nicht. Ja, aber also, was mache ich dann, wenn da wer was reinschreibt und ich reagiere nicht?
Ja, dann, shit happens. Ja.
Also, aber da können die Leute, die zuschauen, untereinander auch chatten,
ja,
oder?
Ja. Okay. Und Herzchen vergeben und so, also wichtigen Dinge im Leben.
Ui, und Schafe herschenken, oder wie hat dieses komische Spiel geheißen? Farmville oder so.
Und dann, und dann filmst du das Logo und drunter schreibst du, wir antworten nicht.
Oder nur das Quadrat vom Tisch, dass man sieht, wie man ja, aufs Bier genau hingreift, man
das Chick abdämpft. Das wäre super,
Kevin. Also einfach so eine
da einfach so eine kleine GoPro oder einfach nur Handy
rausschneiden. Ja, genau. Und halt aber das wäre wirklich geil. Also das ist schon fast Kultstatus, wenn man nur den Tisch sieht. Beim Livestreaming, also jetzt kommen wir hin. Das ist noch besser.
Ich glaub, das hat dann so
Clip. Wir haben eh schon mal geredet drüber.
Touch irgendwie, oder?
Über das haben wir schon mal geredet.
Ja, wir haben eh schon mal drüber geredet, das stimmt. Gut, ja, ich werde es mir überlegen, wenn ich Zeit habe. Oder
einfach ausprobieren.
Ethika 70.
Hast, ja, hast du dann 10 Zuhörer statt?
Ich bin ja schon froh, dass ich heute das Streaming zusammengebracht habe. Jetzt muss ich dann auf Facebook auch noch
kurz. Das ist viel leichter, da drückt man nur auf Live und das funktioniert. Entschuldigung.
Ach, ja, na gut, ich werde das im Hinterkopf behalten, sage ich jetzt mal so. Ich wollte vorher noch zurück, wie heißt dieses Web-Framework für Elixir? Ich sage Elixir jetzt.
Phoenix.
Gibt es da, also Phoenix.
Phoenix
mit OE. Ja. Ja. Gibt es da mehrere oder ist das das einzige? Oder,
es gibt mehrere, weil es ist das am weitesten verbreitet, okay, und es ist das große. Also das Schwergewicht hat an den Frameworks. Es gibt bei diesen Frameworks so quasi als Kategorien die Full-Blown Frameworks und die Micro-Frameworks und dann halt vielleicht noch dazwischen Abstufungen. Und das Phoenix ist auch so ein Full-Blown Framework. Also MVC, das ist so dieses Model View Controller Pattern und dann eben.
Aber das ist so Ruby Rails mäßig, oder?
Es trifft es nicht wirklich.
Okay.
Es ist so, wie man Ruby und Rails jetzt vielleicht bauen würde, wenn man neu anfangen würde. Das wird es eher treffen. Vielleicht so als Vergleich auch, obwohl es ziemlich die gleichen Aufgaben erledigt wie Ruby on Rails. Mhm. Wenn man sich den Call-Stack anschaut von einer Ruby on Rails-Anwendung, ist man in der Größenordnung von 30 Hierarchie-Ebenen runter. Mhm. Wenn man sich den Call-Stack von einem Phoenix anschaut, sind es 8.
Okay.
Also man Software-Architektur passiert jetzt im funktionalen Bereich ein bisschen anders, als es vor 10 Jahren in der Objektorientierung passiert ist. Ja. Und dadurch sind diese Entwicklungen schon anders. Es ist schon einiges von den Konzepten übertragen. Es ist die gleiche Templating-Syntax dahinter, aber das war es im Großen und Ganzen auch.
Okay. Und prinzipiell so Module, also quasi so wie Ruby Games.
Gibt es auch. Ruby James sind im Prinzip
üblicherweise
Bibliotheken. Also das entspricht einer Library, vielleicht die man dazu mappt, so in die Richtung. Es gibt auch die Variante, dass man was wo dazwischen reinhängt, dann nennt man das Middleware. Das ist so die Softwarearchitektur dort.
Ja.
In der Welt hier versucht man wesentlich modularer zu sein. Das heißt, die Gems heißen hier dann Hex Packages und sind technisch Applikationen. Also eigentlich ist es so, dass dann, dass der Entwickler mir eine Applikation schreibt, die ich dann aus meiner Applikation verwende.
Okay.
Also es geht viel mehr über Schnittstellen und viel weniger über gescherte Daten, sondern es wird explizit alles an Daten hin und her geschickt, was im ersten Moment also umständlich
klingt. Pipe-mäßig eigentlich.
Genau. Ja. Wirklich, zwischen den Prozessen, wobei das nicht Betriebssystemprozesse sind,
sondern
Prozesse in dieser OTP.
Ja.
Aber im Prinzip das gleiche Konzept eben verwirklicht, dass da wieder es so ist, dass der Prozess unabhängig von allen anderen Prozessen läuft. Diese Prozesse sind extrem leichtgewichtig. Also ein leeres Ding fängt an bei 50 Byte. Also das sind ganz kleine Units.
Und gibt es da irgendwie Listener, Event-Listener, kann ich mir auf eine Applikation draufschmeißen, wenn dort was passiert, sollte mir was
schicken quasi. Okay. Ja.
Okay.
Also, genau.
Ja. Aber verwendet man heute noch full-blown Frameworks, nicht Microservices?
Also, das ist,
ich habe nur gelesen, das ist jetzt
ja,
das ist und in.
Big Data und Micro-Frameworks, ja.
Okay, passt.
Es ist immer Frage des Anwendungszwecks und der Vorgeschichte.
Gut, ja.
Das sind so die zwei Sachen. Für mich als einzelne Person, die da begonnen hat zu entwickeln, es gibt jetzt erste Leute, die sich auch dafür interessieren und so, aber als einzelne Person kann man auf die Art und Weise sehr schnell sehr viel erreichen. Ich werde relativ schnell in Userzahlen skalieren können von Größenordnung 20.000, 50.000, das wird alles kein Problem sein, auch auf einer Maschine. Damit bin ich sicher um einen Faktor 100 schneller als ich mit, oder kann um einen Faktor 100 weiter skalieren, als ich mit einer Race-Applikation skalieren könnte. Ja. Und erst darüber hinaus muss man sich dann solche Architekturüberlegungen
wieder machen. Und was für einen Webserver brauche ich dafür?
Der ist dabei.
Der ist dabei.
Der okay, ist dabei.
Das ist quasi so wie Node.js, der startet dann
eigenen. Ja. Man kann es hinter irgendeinem Proxy hängen, wie ein Nginx oder ein Apache oder sowas, aber tendenziell sind die zu langsam
dafür. Ja, okay. Na gut, ja, ich werde mir das mal anschauen.
Ich hoffe, du schaust es dir auf der Subscribe an, wenn ich
einen Workshop ich werde definitiv dabei sein. Das ist schon gebucht, keine Frage. Wenn wir schon dabei sind, jetzt machen wir die anderen Ankündigungen und auch noch, was es so gibt. Oder?
Nein, dann passt.
Ja.
Ich habe gerade Live-Kommentare gekriegt auf
mein Handy
von meiner Frau.
Wieso?
Sie meint, ich soll mich nicht dauernd entschuldigen.
Ja, entschuldige dich nicht.
So wie zum Thema Facebook Live, Entschuldigung.
Also Entschuldigung. Entschuldigung.
genau. Subscribe haben wir gesagt vom 14. bis 16. Oktober in München. Dann gibt es die Privacy Week in Wien. Vom 24. bis 30. Oktober. Und dann kommt das Dev-Fest wieder in Wien und das ist auf der TU, ich glaube, es ist wieder auf dem Elektro-Irgendwas-Institut.
Ja.
Keine Ahnung, wie das heißt. Das ist vom 5. bis 6. Oktober. Das ist übrigens gratis.
5. bis 6. Oktober.
Ah, November, Entschuldigung, November.
Privacy Week ist nicht gratis, leider, ist wie ich nicht, sagen muss.
Ja, aber es ist jetzt nicht übertrieben.
Ja, es ist die Frage. Ich bin ein bisschen skeptisch. Also ich bin organisiert vom C3W, also vom Chaos, vom Wiener ERFA, vom Chaos Communication Club, vom österreichischen Ableger vom Deutschen Verein. Also es ist ein österreichischer Verein, jetzt rechtlich gesehen. Ja. Also ich fühle mich da, ich bin Mitglied und fühle mich da im Geiste zugehörig. Mir taugt dieses Modell nicht so ganz, mir taugen einige Entwicklungen nicht ganz so. Aber das ist
im Verein selber jetzt.
Auch wie diese Privacy Week aufgezogen worden ist, sind ein paar Sachen sehr ungeschickt. Also man kann jetzt zum Beispiel Karten kaufen, es gibt aber kein Schedule.
Genau, du kennst die Locations nicht in Wahrheit.
Es kennen auch die Speaker ihre Locations noch nicht. Und sie kennen auch die Speaker den Schedule noch nicht. Aber nichtsdestotrotz muss ich zwei Vorträge empfehlen, die eine gewisse Sonja Waldgruber halten wird, das ist nämlich meine Freundin, die sich engagiert im Bereich Chaos macht Schule, also der deutsche Chaos CCC, aber auch mittlerweile der österreichische, versucht auch das Mindset ein bisschen in die Schulen hineinzutragen über das Projekt Chaos macht Schule. Und da geht es eben um diese Themen, Privacy, Security, wie verhalte ich mich, wie begegne ich Situationen wie Mobbing und so weiter. Also all diese Geschichten, also um in letzter Konsequenz Medienbildung würde ich es vielleicht nennen. Und sie engagiert sich da ziemlich im C3W und eben auch jetzt in Form bei der Privacy Week und wird da zumindest zwei Sachen halten.
Genau.
Nämlich
den zweiten. Den wollte ich gerade vorlesen. Was? Den macht nicht nur für die Schüler, sondern auch für die Eltern.
Für die Eltern, ganz Eltern, genau, das ist genau. Der zweite Teil. Und da sehe ich nicht so das Problem für die Eltern. Also es ist der Eintrittspreis ist für Tageskarte 11 Euro, das ist ja. Soweit okay. Aber für den Schülerteil, wenn sie da dabei bleiben, dass der Eintritt 11 Euro ist, eine Klasse, ganze Klasse dazu zu kriegen, dass die
pro
Kind jeweils 11 Euro zahlen, das werde ich mir als Lehrer sehr intensiv überlegen. Ob ich das versuche
zu erreichen. Weg. Aber der Vortrag ist dediziert für Schüler gedacht.
Der eine ist dediziert für Schüler gedacht und der zweite eben dediziert für die Eltern gedacht.
Ja, das
ist
natürlich schwierig.
Aber da steht wirklich nicht wann, welcher Vortrag.
Nein, das ist noch nicht fest.
Also aber wie soll ich da planen als Eltern?
Ja,
es ist, also, deswegen ist, ja genau ist es auch eine Kritik von mir.
Ja.
Also ich finde die Idee sehr gut. Ich finde auch, mir gefallen einige Themen sehr gut. Ich weiß, es
sind auch ein paar interessante Leute dabei,
die super Speaker sind. Ich würde, glaube ich, zum Starbucks hingehen. Das ist der Typ, der die Biometrie auf den iPhones ausgehebelt hat. Also diesen Fingerabdrucksensor da überwunden hat mit Nachbauten. Von dem gibt es ein paar sehr wüste Geschichten, wie er das gemacht hat. Der hat dann auch zeitweilig ziemlich geblutet, weil er empirisch herausgefunden hat, wie lange man reiben muss, bis der Fingerabdruck am Finger wirklich weggeht. Okay.
Empirie ist nicht immer alles.
Nein. Ja, na gut.
Aber es ist übrigens also ein super Vortragender, da findet man auch vom Kongress alte Vorträge. Sachen, echt super Sachen.
Stimmt.
Ich möchte nur vielleicht eine Sache da noch reinbringen. Stellt euch vor, ihr beobachtet ein Gespräch durch eine Glasscheibe durch. Angenommen, das wäre sogar eine schalldichte Glasscheibe, wo man absolut nichts durchhört. Wenn ihr mit einer hochsensiblen Kamera die Glasscheibe aufnimmt, nur die Glasscheibe, also ihr habt keinen Blick auf die Speaker im Raum, durch die Schwingungen, die auf die Glasscheibe übertragen werden, wenn ihr die aufnehmt und das Signal analysiert, könnt ihr die Sprache verstehen.
Wir hatten schon mal MIT-Projekt oder was auch immer. Die haben das, eine Chipspackung liegt in einem Raum und du nimmst die Chipspackung auf.
Ja.
Und aufgrund der Schwingung von der Chipspackung kannst du quasi rekonstruieren, was da drin gesprochen
wird. Blätter von Pflanzen funktionieren
genau
dafür.
Genau.
ER-Leser direkt gepointet auf das, perfekt.
Ja.
Ist einfach
Mikrofon. Aber die haben das wirklich nur mit
Kameras mit
Videokameras
also, gemacht. Ja. Da sind mir echt ein paar Sachen aufgegangen in dem seinen Vorträgen, wo wirklich mit Demo dann auch, wo man dachte, wo ich mir früher dachte, das sind so blöde Fernsehserien-Schmähs, wie sie irgend.
Ja.
Aber was echt geht, ne, das ist schon beeindruckend, das Zeug.
Das ist wirklich beeindruckend,
Stimmt.
Und die meisten machen es freiwillig und zahlen noch dafür. Handy.
Ja, hey. Gut. Ja,
ich meine,
ja. So. Panoptikum Hammer. Willst du über deine Podcasts noch reden oder über die Podcasterei?
Ja.
Können wir auch machen. Oder lassen wir mal in Sindre.
Ja.
Sindre. Du bist ich weiß, das Lustige ist ja.
Du hast mir von ihm erzählt?
Ich habe dir von ihm erzählt.
Ich glaube, aber ich weiß nicht mehr was.
Ich habe dir was erzählt.
Ja.
Wirklich? Aber es war nichts Gemeines, oder?
Nein, es war nichts Gemeines. Ich erinnere mich an jemanden.
Ich habe jetzt auch schon geschwitzt. Was hat der Louis verraten?
Nein, das Lustige ist, Stefan, eigentlich ist heute, Vienna Ruby, keine Ahnung was, irgendwas, Ruby Habits.
Vienna AB, eine der Ruby Meetup Gruppen, in denen ich sonst immer bin. Bin halt schon ein paar Mal geschimpft worden, warum ich nicht da bin.
Ah, okay, verstehe. Aber ja, wie auch immer. Und ich glaube, da sind wir jetzt über ein Thema reden, das dort heute auch Thema
ist. Chatbots.
Ja.
Ansonsten, muss einfach noch was anderes
los sein, weil bitte.
Ruby und Rails fällt mir immer Thomas Fuchs, einer meiner, einer meiner Legenden, nämlich JavaScript-Legenden, Österreicher, lebt jetzt in Amerika, macht auch ganz viel mit Ruby und Rails, hat dieses Fraggle Time Tracking Software as a Service, auch schon seit längerem, und hat ein zweites Software as a Service, auch mit Ruby on Rails, und da gibt es einen ganz spannenden Blog-Eintrag, wo sie erklären, warum sie ihr Service quasi eingestellt haben, weil sie ein Ruby on Rails Problem hatten und das konnten nicht mal die Core-Entwickler von Ruby on Rails lösen. Also kann ich nur für alle Ruby on Rails, weil es scheinbar, nicht weil Ruby on Rails schlecht ist, aber weil es scheinbar wirklich so Entscheidungen im Leben gibt, und wo man sagen muss, man hört lieber auf, als man wurschtelt ewig weiter und kann es einfach nicht lösen. Ja,
ja. Gibt's.
Ganz spannendes Thema. Hat es mit Google und Waze nicht direkt zu tun, aber einfach, weil es mir immer dazu einfällt. Und Chatbots, ja. Also ich glaube, Chatbots ist das Spannendste eigentlich für mich. China. Ich fange mit China an. WeChat. Hat schon mal wer gehört?
Mhm.
Hat 700 Millionen aktive Nutzer im Monat in China. Das heißt, es ist eigentlich mehr genutzt als das Internet. Und das ist ein reiner Chat. Also so à la WhatsApp, sage ich jetzt mal.
Aber mit urvielen Applikationen, genau, die drauf laufen.
Ganz vielen Bots eigentlich. Also das sind Bots nämlich, wo ich alles eigentlich über einen Chat mache, über ein Chat-Interface mache.
Mhm.
Wo ich quasi mein Hotelzimmer, mein Amazon, alles online über einen Chat bestelle, Chat-Interface und nicht mehr über eine Webseite. Und das ist aus meiner Sicht genau dieses Thema, warum jetzt auch bei uns jetzt langsam die Chatbots so gehypt werden, weil einfach China gezeigt hat, dass es diesen Wechsel geben kann. Also immer alles in der Web, dort ist dieser Shift passiert, wahrscheinlich auch aus ein bisschen anderen Gründen, vielleicht nicht nur aus Bequemlichkeit, sondern vielleicht auch aus dieser Zensurgeschichte, weiß man nicht so genau, anderes Setting, aber ich finde es extrem spannend zu sehen, es gibt das schon längst,
mhm,
und eigentlich in Europa, Amerika ist eigentlich jetzt eher der Kampf entstanden, wer ist diese Plattform, na, weil WeChat hat diese den Kampf gewonnen und Facebook, Google, ja, Microsoft versucht eigentlich auch mitzumischen, aber hat die Plattform nicht, aber die Technologie dahinter, versuchen jetzt all diese Plattform quasi zu bilden, auf der dann alles passiert. Und ja, wie du schon gesagt hast, es gibt ganz viele Applikationen dort schon, dort macht man eigentlich alles nur noch über den Chat. Da gibt es dann eigentlich zwei unterschiedliche, es gibt diese einen Applikationen, die so die Subscription sind, also quasi ich abonniere irgendwas und kriege dann täglich die neuesten Einträge.
Mhm.
Und das wirklich Spannende ist, selbst wenn ich dann die Einträge lese, sind sie nicht mehr Web, sondern sind sie eigentlich schon in der Plattform. Das heißt, da geht kein Webbrowser mehr auf, sondern der Content wird über den eigenen WeChat-Server an den Kunden gebracht. Also ähnlich dieser Facebook-Instant-Articles. Facebook geht ja genau in diese Richtung, aus dem Grund wahrscheinlich auch. Und das Zweite sind eher dann diese Service-Geschichten, Support quasi, wo man hin und her schreibt, was bestellt, wo dann eine quasi Konversation entsteht. Und was auch ganz spannend ist, weil bei Chatbots ja immer das Thema ist, künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz soll ja quasi die Kommunikation ablösen und man weiß gar nicht mehr, redet man mit einem Menschen oder redet man mit einem Bot, ist die Idealvorstellung. Und bei WeChat dürfte es aber im Moment so sein, dass es eigentlich kaum quasi Bots mit künstlicher Intelligenz gibt, sondern in Wirklichkeit gibt es ganz viele Leute, die im Chat warten und quasi Support geben. Das heißt, das sind tausende Leute hinten bei der China Airline, die nur darauf warten, dass irgendwer plötzlich ein Anliegen hat und der dann als Supporter quasi eincheckt und quasi mit dem anfängt zu chatten. Und das ist, ich glaube, einfach vom Setting extrem interessant zu schauen, weil das ist das, was dort passiert, ist halt jetzt umgelegt auf Europa, Amerika, das ist, wo halt alle glauben, dass der Weg hingeht, ne? Und deswegen ist auch dieser Hype jetzt so groß, zum Thema, jeder muss Bots bauen und jeder muss, ja? Und in Zukunft tun wir einfach nicht mehr über Webseiten, sondern dieses Browsen, das der Stefan schön gesagt hat. Früher gibt es halt diese Generation, die eigentlich mehr mit SMS, WhatsApp, all diesen Snapchat aufgewachsen sind und eigentlich gar nicht mehr in die Webseite wollen, irgendwo ein Suchfenster irgendwas suchen, sondern eigentlich nur noch chatten wollen mit jemandem, weil das einfach, für viele sagen, es ist das eigentlich von der User Experience und User Interface das simpelste.
Ja.
Das ist eigentlich zur Diskussion. Ich sage nicht, dass es wirklich
so
ist,
aber
es ist im Moment das Thema, ne? wo sie alle draufsetzen und meinen.
Ist es definitiv, ja. Es kommt immer darauf an, welche Informationen will ich ziehen. Und ich glaube, es gibt Informationen, die man über ein Chatbot vielleicht jetzt nicht unbedingt. Außer er schickt mir einen Link.
Ja. Aber wenn also, du überlegst, also du brauchst nicht mehr WhatsApp verlassen, sondern du schickst einfach irgendeinen Bot, Google-Bot, deine Suchanfrage, dann kriegst du es direkt im WhatsApp. Also so abwegig ist es nicht.
Ich, dann, okay, jetzt verstehe
ich es. Ich hätte gern noch Begriffserklärung. Ich mag mich eine Runde blöd stellen. Ich stelle zwei Alternativen, was ich unter einem Chatbot verstehen könnte und hätte gern gewusst, was ihr darunter versteht. Das eine ist im Prinzip
ein Webformular in einem anderen Format. Also in einem Webformular muss ich ein paar Mal Fragen beantworten und am Schluss kriege ich dann daraus eine Lösung. Das kann man aufteilen, dieses Formular, indem man immer eine Frage eingibt, dann kriege ich die nächste Frage gestellt. Also so eine Dialoggeschichte und am Schluss aufgrund des Algorithmus, der dahinter steht, von den 7 Feldern, die da jetzt, also 7 Fragen, die ich dem Bot beantwortet habe, kann er dann irgendwas tun, den Flug buchen oder sonstiges. Das ist das, was ich glaube, was zurzeit die Chatbots sind, also diese dummen, umgemodelten, in Wirklichkeit Webformulare, oder ist ein Chatbot ein intelligenter Agent, mit dem ich kommunizieren kann in freier Form, der
so, also zweiteres, so wie die es verstehen. Ne?
Zweiteres.
Hat schon wer sowas gesehen?
Nein.
Also, Eliza. Zweiteres, natürlich, Eliza. Und da gab es einmal einen total lustigen Ansatz. Da gibt es irgendeinen Hersteller, der diese pseudo-intelligenten Bots baut. Schlagt es mir tot, mir fällt der Name nicht ein, aber das ist irgendeine amerikanische Firma. Und da, die haben einmal ein lustiges, gibt es auf YouTube, glaube ich, sogar noch das Video, haben sie zwei Chatbots zweiter Variante gegeneinander antreten lassen, sozusagen ein Minimal-Turing-Test, so auf die Art, ja. Wann kommt welcher von den zwei Bots drauf, dass der andere ein Bot ist? Das Gespräch hat eine Viertelstunde gedauert.
Sind sie drauf gekommen überhaupt?
Sind drauf gekommen.
Also schon.
Du bist ein Bot, war das Letzte.
Finde ich interessant, dass er überhaupt auf die Idee kommt, weil das ist ja auch schon eine Frage, nicht? Ob das überhaupt ein Ziel ist, von einem
Bot herauszufinden, dass der andere ein Bot ist. Ich glaube, das Ziel war herauszufinden, ob es ein Bot ist oder ein Mensch.
Okay.
Das war das Ziel.
Aber heutzutage ist es Variante 1, zumindest soweit du weißt, wobei es gibt dann schon jetzt auch mit diesem Google Pixel den neuen Assistenten oder Amazon Echo, die sicher nicht Agents sind, sondern wo es de facto wirklich um künstliche Intelligenz oder zumindest um Sprachverständnis
geht. Neuronale Netze.
Ja? Also, ja. Da gibt es schon andere Beispiele, die sind nur nicht auf Bot-Ebene, sondern eher in Sprachsteuerungen heute.
Okay, aber es ist momentan, dieser Hype ist immer noch...
Ja, also definitiv, die Großzahl ist nicht durchführen und es ist auch nicht deswegen schlecht, also es kann durchaus doch auch besser werden, weil bei Formularen langsam durch und statt durchgeführt zu werden mit einzelnen Fragen und direkt Antworten zu geben, ist für manche auch schon leichter oder verständlicher vom Ausfüllen. Also deswegen sage ich ja, es muss nicht immer künstliche Intelligenz sein, es kann allein durch dieses Hin- und Herschreiben für manche schon einfacher sein, weil ein Formular ausfüllen ist immer eine große Hürde.
Kann ich da frei schreiben? Also der Bot stellt mir insgesamt 7 Fragen, sage ich jetzt, oder wird du auf die 7?
Nacheinander quasi.
Nacheinander, genau. Und ich kann aber auf jede Frage frei antworten.
Mittlerweile gibt es auch so Interfaces, wo du einfach Auswahl kriegst und einfach nur noch draufklickst, damit es noch schneller geht. Also das hat schon ein paar so User-Interface-Elemente zusätzlich,
okay, dass
du nicht umschreiben musst.
Das finde ich extrem langweilig.
Und die freie Antwort ist ja nur pseudofrei, weil im Endeffekt, du gibst halt eine Antwort zurück und dann wird diese Antwort gepasst. Und entweder sie wird erfolgreich gepasst, dann hat er die freie Antwort verstanden. Wohin wollen sie fliegen? Nach Frankfurt. Nach Frankfurt, nach ist ein Füllwort, kann er aus einer Datenbank rauskicken oder kann sagen, nach, das ist offensichtlich das Ziel.
Ja.
Und dann kann ich vielleicht noch fragen, von wo wollen sie wegfliegen? Ihre IP-Adresse würde sagen Wien, also ist es von Wien nach Frankfurt? Das könnte ich als zweite Kontrollfrage nachstellen. Also das bringe ich auch noch zusammen, sowas zu
programmieren. Ja, aber also das ist Eliza-Standard. Ne?
Genau.
Also ja. Vorgefertigte.
Okay, und das ist momentan der Hype?
Ja, und das verstehe ich nicht.
Ich verstehe das auch nicht.
Aber ich glaube, also aus der Technik-Sicht ist es vielleicht kein Hype, aber aus dieser Umdenken zu sagen, es gibt quasi eine Generation, die eigentlich mehr WhatsApp als Web ist, ist es einfach...
Da ist es interessant.
Ist es extrem interessant, weil es gibt einfach ganz viele Leute, die eigentlich nicht in den Webbrowser wollen, in Google was eingeben, was suchen, eine Linkliste kriegen, sondern die eigentlich lieber irgendwem schreiben würden, sag mal ein Restaurant,
ja, indisches,
das...
Buch mal einen Flug. Aber wie finde ich diesen Bot? Den finde ich ja dann auch nur über Google, oder wie? Oder ich
mein, nein, das ist eher anders zu betrachten. Also eben Snapchat als Beispiel. Du bist in Snapchat und du hast als Freund den Bot drinnen, bla bla bla, und sagst, hey, by the way, buch mal einen Flug.
Okay. Und der fragt dich, wohin und dann fragt er dich einfach die Details ab und dann sagt er, das kostet so
und
so
und viel. Und am Schluss gibt er dann quasi eine Liste aus, das habe ich jetzt verstanden, das wäre der Flug,
passt. Und dann kannst du, sagst, ja, das geht so weit,
dass du mittlerweile buchen, auch,
und dann kannst du auch mit einem Klick bezahlen, weil Facebook
gut
bezahlt. Ja. Naja, aber du verlierst die Plattform
nicht. Aber gar nicht einmal mit einem Klick, sondern mit einer Rückmeldung in dem Sinn halt. Ne?
Ja, aber das hat einem Action-Button, ich sage, da gibt es so Interface-Elemente schon in diesem Chat.
Nein, finde ich langweilig.
Ja,
und Entschuldigung.
Aus der technischen Sicht ist es wahrscheinlich langweilig, aber aus der User-Sicht und aus dem, was
da gebe ich, da gebe ich dir recht.
Wenn du diese Plattform endlich hast, ne, du, nicht wie früher, früher hatte ja jeder diesen Personalassistenten auf der Webseite, mit dem du gechattet hast, ja. Aber eigentlich war das immer auf die Webseite und dann erst wieder chatten oder suchen. Das, ja, aber jetzt überspringst du dieses, ich gehe auf eine Webseite, um dann mit dem Assistenten zu chatten, sondern du schreibst ihm einfach direkt. Ne? Mhm. Egal, ob es jetzt ein Bot ist, ob der logische Antworten gibt. Ja? In Wirklichkeit bin ich schneller für manche. Für manche ist der Weg einfach dieses Webseite öffnen, dieses Umständliche.
Ich glaub, und kombiniert ich, in weiterer Folge mit
Du verlässt so, halt eben, genau, wie du gesagt hast,
nicht, ne?
Jetzt
und Widget macht es vorne. Du bleibst auf Facebook und kriegst eigentlich alle Informationen. Ne? Du brauchst selbst für die Suchanfrage nicht mehr Facebook verlassen oder für den Flug buchen.
In Wirklichkeit hast du es ja mit Siri in Wirklichkeit ja auch. Nicht? Siri bucht mir einen Flug.
Ja.
Oder nur wirst du fliegen. Oder dann hast du sogar Sprachengabe, also sprich Tippselei und so ist weg.
Oder vorher, wir hatten es doch schon mit Google. Hm. Was ist jetzt das Neue und warum hypt das und warum hat Google oder hat Google eh genug gehypt?
Naja, weil es jetzt andere Leute machen können.
Der wirkliche Hype ist deswegen, weil Facebook seine Plattform geöffnet hat. Bisher konntest du keinen Chatbot machen.
Das meinte ich ja, jetzt kannst du selber deinen Chatbot, obwohl Chatbot finde ich das falsche Wort dafür, kreieren, ja, den auf einer Plattform einspielen, die von ich weiß nicht wie vielen Millionen Leuten genutzt wird. Das ist der Unterschied. Vorher bin ich halt auf Google gegangen, da konnte ich als Anbieter, sage ich jetzt mal, nichts tun. Das hat Google entschieden, was da rauskommt. Mhm. Das ist der Unterschied, das verstehe ich schon. Aber
ich sage vorher, wir werden furchtbare Dinge sehen bei diesen Bots. Unheimlich schlecht programmierte Dinger.
Also naja, gut, Widget hat bewiesen, es geht. Also es ist, glaube ich, nicht mehr so, dass man darüber nachdenken muss, funktioniert so ein Ökosystem, sondern ich glaube, die wirkliche Frage wird, welches wird sein. Ne?
Aber es geht darum, es geht, heißt, es wird benutzt.
700 Millionen User monatliche in China. Okay. Da wird fast mehr WeChat genutzt als Webseiten. Es gibt viele Firmen, die sind nur noch auf WeChat, die haben nicht mal eine Webseite.
Okay.
Also auch Content-Firmen, weil das nicht mehr relevant ist, im Web zu sein.
Okay.
Hat sich auch mit diesen Zensuren Web China sich ein bisschen anders aufgestellt. Ich glaube schon, dass man es nicht einstellen zu Europa und mit dem Web und der Entwicklung. Naja. Aber trotzdem zeigt es, es kann so eine Plattform funktionieren, wenn sie so eine Größenordnung hat. Und Facebook hat so eine Größenordnung. Ne? Ja, deswegen ist es jetzt der Hype, weil Facebook gesagt hat, man kann plötzlich externe Services
anbieten. Ja, genau. Darum, das ist eben der Unterschied. Also der Keypoint jetzt für diese Geschichte. Gut.
Gut.
Ja.
ich gehe mal lieber in Richtung, ich finde es viel spannender, in Richtung künstliche Intelligenz zu gehen.
Ja.
Das wäre eigentlich nur der Brückenschlag gewesen.
Genau.
Und gibt es einen super Artikel, nämlich wo ein Amerikaner einen Turing-Test mit dem Facebook-Assistenten macht, der heißt M.
Okay.
Um ihn zu entlarven, dass es kein Bot ist. Weil der Bot selber behauptet, er ist
ein Bot.
Er ist ein Bot, felsenfest. Ja? Er ist quasi darauf trainiert, dass er einen Turing-Test besteht. Oder nicht besteht eigentlich.
Eigentlich nicht besteht, ja.
Genau.
Ja.
Und er schafft es aber, weil er es so macht, dass er in Google geht, ein Restaurant anlegt und dann dem Bot sagt, ich möchte in dem Restaurant einen Tisch reservieren und plötzlich kriegt er einen Anruf von einem Mitarbeiter von Facebook, der einen Tisch reservieren will, hat er bewiesen, dass quasi der Messenger kann das gar nicht online buchen, den Tisch.
Ach so.
Es muss am Ende irgendwer anrufen und sagen, ich hätte gerne einen Tisch für 18 Uhr.
Ja, naja, gut.
Die Frage ist, wann steigt quasi ein Agent ein und sagt, jetzt bist du nicht mehr der Bot, sondern eigentlich jetzt redest du mit einem Menschen. Ne? Ja, aber zu sagen, das macht alles der Bot, vom bis zum Tisch reservieren.
Ja, aber wenn das Restaurant nicht die Schnittstelle zur Verfügung stellt, dass der Bot das wirklich reservieren kann, ja, ist es halt schwierig. Ne?
Aber aus seiner Sicht ist bewiesen, es ist keine künstliche Intelligenz, die plötzlich einen Tisch in einem Restaurant ohne Buchungssystem reserviert, sondern...
Aber vielleicht war das ja wirklich ein Bot, der telefonieren
konnte. Nein, weil er hat ja mit dem Menschen geredet, der da
anruft. Ja, oder er hat eine Mail an einen Typen in Indien geschickt, der anruft. Ne?
Ja.
Wäre also, Klassiker.
Können wir gerne verlinken. Ich finde, das ist eine super klasse Geschichte, wie ein Mensch sich quasi bemüht, einen Bot zu überführen, dass er es nicht ist. Ne? Also allein dieses typische, dieses Messen, ne? Und dann möchte ich zwei andere Geschichten, weil ich die sehr faszinierend fand und nicht in dem Detail gerade wusste. Und das ist zwar einerseits dieses, ist viel billiger geworden, künstliche Intelligenz. Also Watson, IBM zum Beispiel. Watson ist ja der Nachfolger von Deep Blue, der dann Jeopardy gewonnen hat, nämlich schon die Frage zur Antwort gesagt und nicht mehr nur die Antwort quasi jetzt im übertragenen Sinn. Und das wirklich Spannende ist ja, dass diese Schnittstelle eigentlich kostenlos ist, mal im ersten Schritt.
Ja.
Also früher hat es Millionen gekostet, künstliche Intelligenz einzusetzen, jetzt kostet nichts, in Anführungszeichen, weil wenn man viele abfragen, kostet am Ende wieder was. Ja. Aber allein, dass es die künstliche Intelligenz jetzt massentauglich ist, ist ja schon dieser Schritt, es heißt ja immer künstliches oder sage ich mal, kognitives Zeitalter. Ne? Künstliche Intelligenz sagen ja alle voraus. Und in Zukunft wird dann immer dieser Satz geprägt, alle Wissenschaftler sagen, in Zukunft wird alles doppelt so schnell da sein, wie du glaubst. Wenn du sagst, in 10 Jahren gibt es das fliegende Auto, dann wird es in 5 Jahren so sein, weil die künstliche Intelligenz wird alles lösen. Übertrieben, überspitzt formuliert. Und trotzdem gibt es halt immer mehr Beispiele, die dann trotzdem dorthin führen. Also Facebook, die quasi all ihre Bilder mit Alttext, also mit Beschreibungstext versehen, nämlich mit künstlicher Intelligenz. Also die haben das Problem, dass die Bilder nicht beschrieben sind, was drauf zu sehen ist für Blinde. Das macht quasi ein künstliche Intelligenz ist immer das Überbegriff, aber ja, in Wirklichkeit wird es ausgewertet und wird gesagt, was ist auf dem Bild alles
also zu sehen. Also wirklich das Bild an sich wird ausgewertet.
Genau, und dann kann man relativ gut.
Da ist ein Lastwagen und eine Katze drauf, was auch immer, keine
Ahnung. Genau, die lächelt sogar. Also zum Teil.
Gibt es wirklich lächelnde Katzen? Na gut,
wie auch immer. Und andere gute Beispiel ist, Microsoft hat ja auch so eine ähnliche Schnittstelle mit künstlicher Intelligenz. Die haben ja quasi ganz viele Pornofilter arbeiten damit. Ne? Also die haben so viele Pornobilder diesen quasi Netzen beigebracht, dass die unterscheiden können, wenn ein Bild bei Facebook hochgeladen wird, ob es eine Frau im Bikini oder ein Pornobild ist. Was jetzt im ersten Moment für einen Menschen leicht zu unterscheiden ist, aber für ein System eigentlich nicht. Ne? Also
es ja, die Empirie fehlt in Wirklichkeit und das geht nur über das Learning Systems.
Ne? Und dann Microsoft macht ja auch in dem Bereich extrem viel, weil das ja das große Thema ist. Da gibt es ja diese Website, wo man sein Alter schätzen lassen kann, ne? Wo man ein Foto von sich macht und da wird geschätzt, wie alt bist du und in welcher Stimmung bist du,
lächelst welches oder Geschlecht, nicht. Wie alt und keine Ahnung was. Also.
Und trotzdem sind es für mich Zeichen, dass es halt
extrem stark ist. Ja, old grumpy woman.
Ja, genau.
Jedes Mal das gleiche. Fuck.
Mir geht in deiner Beschreibung aber nur ab, dass es halt auch unheimliche Fehler dabei gibt noch bei diesen Geschichten. Nicht? Also die Algorithmen sind in Entwicklung und sie werden besser, aber sie sind halt noch weit von
natürlich, 100% es weg. Es geht halt auch, ja, definitiv, aber es geht halt auch dann immer um
good enough.
Genau, reicht es aus? Beziehungsweise, wie gut sind meine, ich sage jetzt mal, meine Sammlungen, mit denen ich dieses Ding trainieren kann? Ne?
Genau.
Ja, das ist das Empirie eben. Ne?
Genau. Ja. Weil ich muss ihm ja beibringen, okay, da ist jetzt wirklich eine Katze drauf und da ist keine Katze drauf. Oder was auch immer. Ja.
Aber das ist ja nicht künstliche Intelligenz, sondern...
Ja, also neuronale Netze.
Neuronale Netze. Ja. Weil den Menschen müssen wir ja nicht mit 100.000 Bildern trainieren.
Das ist schon klar.
Bis er es dann gelernt hat. Nicht? Das wann ist sind ja auch, wir denn so weit?
Das ist, naja.
Ist das nur eine Frage der Tiefe des neuronalen Netzes und der Parameter, die da noch nicht weit genug gedreht worden sind? Also sprich, sind wir am Weg dorthin, dass man in Zukunft eben nicht mehr mit Millionen Bildern trainieren muss, sondern nur mehr 10 Bilder zeigen muss und dann hat
das okay, Kenntnis gut, das ist, ein, ist eine ich, gute ich glaub, Frage.
Da, ich glaube, das ist viel, viel weniger die Frage, weil der Prozessorleistung kostet nichts, das spielt keine Rolle mehr. Also ich glaube, es geht im ersten Schritt vor allem darum, ich habe so viel Daten und in Wirklichkeit geht es ja immer um diese Frage, wer liest all diese Daten, die gesammelt werden? Am Ende ist das der Schritt, nämlich man wirft das alles dort hinein und der gibt einem schon die Fragen und die Antworten mit, weil er
jetzt
quasi Algorithmen erkennt. Also ich glaube schon, dass das insofern eine Veränderung herbeiführt, weil ich glaube, diese ganzen Datensammlungen, von denen wir immer reden, egal ob es private Daten oder was auch immer im Internet von dir alles, damit werden die Daten erst überhaupt zugänglich. Ne? Und wenn du dann denkst, das kostet keine Millionen mehr, das zu machen, sondern jeder, der viele Datenbestände hat, kann das relativ kostengünstig nutzen, dann kommst du einfach in ganz das anderen Aufbereitungen.
Ich stimme dazu, aber das ist alles jetzt nur, glaube ich, sogar relativ kurzfristig interessant. Ich frage mich nämlich eigentlich was anderes. Seien wir in 25 Jahren dort, dass wir künstliche Intelligenz haben, die wir wirklich nicht unterscheiden können von humaner Intelligenz, von humanen Lebensformen, ist der Turing-Test dann eigentlich gegessen? Und wird dann diese Sache sich so weiterentwickeln, dass wir bei der berühmten Geschichte der Singularität sind? Ja. Erleben wir das noch? Wer sich für das interessiert, da werde ich einen Link noch in die Shownotes reinschreiben. Da gibt es einen relativ bekannten Artikel vom Ah, jetzt fällt mir wieder der Name nicht ein. Das ist ein Running Gag in meinem Leben. Von einem berühmten amerikanischen Blogger, der sehr ausführlichen Artikel geschrieben hat zu dem Thema, also Technologiefolgenabschätzung im Hinblick auf künstliche Intelligenzentwicklung in den nächsten 25 bis 70 Jahren, so in, so in etwa.
Ja.
Why? Who's why? Wer ist why? Wie heißt der?
Du willst das reinschreiben, wir werden es verlinken.
Ja, genau.
Gut. Ich habe momentan nichts mehr zu sagen. Wollt ihr noch über was reden, dann gerne.
Ein wichtiges Thema.
Ja, bitte.
AKG verlässt Österreich.
Wien. Naja, ja.
Das hat schon längst getan.
Aber
AKG, in dem Moment, wo es von Hamann Cardon aufgekauft worden ist, war das vorbei.
Ja. Aber weil wir AKG-Kopfhörer
haben, ich muss das einfach loswerden, es tut mir leid. Eine Trauer.
Aber die sind ja auch nur designed in Austria, oder? Oder sind die Bild in Austria?
Nein, das glaube ich nicht, dass die in Österreich produziert sind.
Das glaube ich auch nicht, weil das machst du schon länger nicht mehr.
Ehrlich gesagt. Naja, Produktionsstätte gibt es schon noch in Wien. Ne?
Aber für Mikros.
Für Mikros, ja.
Für Mikros, ja. Ja,
vielleicht ist das Mikro, das. Nein,
das kann auch sein.
Kann sein, ich weiß es nicht. Aber ja.
Frage mal das Mikro.
Hallo Mikro, bist du aus Österreich? Heute
Gosch!
Ja, du bist aus Österreich. Genau.
Genau. Aber zum Thema künstliche Intelligenz noch an, eine kleine Idee. Zurzeit läuft das Ganze darauf hinaus, dass du irgendwo einen Input generierst, sprich als Mensch den Input generieren musst für diese neuronalen Netze, die irgendwann einmal intelligent werden sollen. Was aber dazu fehlt zur Intelligenz, was ist Intelligenz überhaupt? Das ist einfach die Wahrnehmung, die gesamte Wahrnehmung und die Verarbeitung dessen. Wie nehmen wir wahr? Wir nehmen über die Augen, Ohren, Nase, Haptik, was weiß ich, alles wahr. Und erst ab dem Moment, wo wirklich das alles sozusagen in einem System drinnen ist, können wir darüber reden, in Wirklichkeit, meiner Meinung nach zumindest. Weil dann sind alle Inputs vorhanden, dann kann die Kreatur sozusagen ihren Gott erschlagen. Ab dem Moment wird es kritisch, aber früher noch nicht. Und das sind noch 70 bis 100 Jahre.
Also, Einspruch, auch ein Blinder ist intelligent. Auch
Nein, das will ich ja nicht auslassen, das will ich damit sagen.
Also ein Sinn reicht, sage ich.
Ein Sinn reicht, das glaube ich nicht.
Aber ich
bin nicht überzeugt. Also, ich glaube, dass die Kombination der Sinne und selbst auch ein Blinder hat sozusagen eine visuelle Wahrnehmung.
Aber für mich
die meisten zumindest.
Für mich ist es viel weniger die Frage der Sinne, weil auch eine Schnittstelle zu irgendwelchen Daten kann eine Art von Sinn sein. Für eine künstliche Intelligenz. Für mich geht es vielmehr um diese Frage, inwiefern ist er selbstlernend, also lernt er sich quasi selber besser zu werden. Genau dieses, ich brauche nicht immer mit neuen Daten, sondern er fängt selber an, sich die Fragen zu stellen, die ihn schlauer machen. Ne?
Also, selbstmodifizierende Algorithmen.
Ja. Also ich glaube, das ist eher für mich so dieses, wo dann wirklich was anfängt, weil wer weiß, wo das hinführt. Ne? Wenn das lang genug sich mit irgendwas beschäftigt und mit sich selber, kann es schon eigene Schlüsse ziehen. Quasi,
ne? Ja, das ist so wie in den 80er Jahren, die Filme inklusive Terminator oder irgendwas, also dann schon 90er, aber wie immer.
Wahrscheinlich davon geprägt, jetzt sind wir wieder wie alt man sind.
Ja. Ach, ja. Da war ich noch ganz klein.
Aber hab schon all diese Filme.
Wargames oder was auch immer,
ja,
zum Beispiel so klassisches Geld, Mowerman oder irgendwas.
Und wo er mit Tic-Tac-Toe schlägt dann und dass er nicht.
Genau, man kann nicht gewinnen, das ist die Idee dahinter.
Ja, super. Ja. Sehr moralisch noch damals.
Voll moralisch.
Ui, ja, stimmt.
Jetzt muss ich noch moralisch 80er finde ich super. Ist immer meine Kindheitserinnerungssendungen waren alle so moralisch, dass ich mir immer denke, also die 80er waren echt extrem moralisch, nämlich ich hatte Perry, die mit der Krebskrankheit.
Das war nicht moralisch, das war deprimierend.
Ja, aber deprimierend moralisch, weil im Sinne von das Kind opfert sich für die Mutter.
Niklas, der Junge aus Flandern.
Aber wenn man es zusammenlegt, das waren echt schwere Zeiten. Also heute sind wir alle viel happy und glücklich und damals war alles eigentlich extrem deprimierend und moralisch.
Ja, das ist wahr, ja. Bambi.
Mama ist tot.
Bambi, ja. Ja. Gut, das war jetzt ein super Abschluss.
Ich muss es nochmal crashen.
Künstliche Intelligenz, ja, Bambi.
Bambi.
Wir könnten ja jetzt die künstliche Intelligenz fragen, was.
Ich würde gern noch zwei Sachen pitchen. Nein,
bitte,
indem ich unsere Zuhörer in zwei Gruppen aufteile, in die Nicht-Programmierenden.
Ja.
Also die noch nicht programmieren.
Genau.
Sich aber vielleicht.
Weil prinzipiell sollte jeder programmieren.
Genau.
Ja.
Sich wen also, ist die Frage?
Na, ist egal.
Und den, ja, ja. Aber Sie sollten am anfangen damit. Wer sich für das Thema interessiert, ich mache mit der Anna Geiger einen Podcast namens Hour of Code. Angelehnt an das amerikanische Programm Hour of Code, also wo jeder Mensch wenigstens eine Stunde programmieren können sollte, haben wir das ins Deutsche verballhornt, das Hour, die Schmerzen, die man beim Programmieren hat, das Uff der Erkenntnis, dass man dann doch hin und wieder hat und den Code, den man dabei produziert. Gibt es bisher 10 Folgen, wo es darum geht, eben um Programmieren und Programmieren lernen. Das ist für die eine Hälfte der Zuhörerschaft. Für die andere Hälfte, die programmieren und sich für funktionale Programmierung interessieren und vielleicht auch noch in Wien und Umgebung angesiedelt sind. Ich habe mit ein paar Freunden zusammen reaktiviert eine alte Usergruppe in Wien namens Vienna Beamers. Wie gesagt, ich interessiere mich gerade für das funktionale Programmieren. Und wir treffen uns jetzt alle 2 Wochen bei mir und hacken eine Runde Elixir, Phoenix oder sonst irgendwas da auf dieser OTP. Sehr unterschiedliche Leute, internationale Truppe, alles auf Englisch, diese ganze Geschichte. Wir haben Leute aus Neuseeland dabei, wir haben einen Core-Entwickler von CouchDB dabei, wir haben einen US-Amerikaner dabei, einen Chilenen und einen Münchner. Also es ist eine lustige Mischung von Leuten.
Wie viel Platz hast du in deiner Wohnung?
Also 10 Leute passen ins Wohnzimmer, das ist jetzt die Grenze, so lange machen wir es bei mir. Okay. Und wenn das einmal größer wird, dann werden wir einen anderen Raum auch finden. Okay. Ja. Also wer da Lust hat mitzumachen.
Nur kurz, Voraussetzung ist eigener Laptop mit installiert.
Eigener Laptop reicht eigentlich und man kann auch anfangen über Sachen reden und wir installieren die Sachen gemeinsam. Okay. Man braucht kein VM, wir können das dann drauf installieren. Okay. Es läuft alles unter Windows, Mac und Linux, was wir so tun, das ist alles kein Problem. Okay. Man redet ja am Anfang eher mal, um ein bisschen kennenzulernen und so. Ja. Ein paar schon wieder neue Leute auf die Art und Weise kennengelernt. Das macht bisher viel Spaß und wir haben es bisher zweimal gemacht und jetzt pitche ich das Ganze so ein bisschen. Mhm. Am einfachsten ist mich zu kontaktieren, entweder direkt, ich bin auf Twitter Informatom oder diese Gruppe, die heißt Vienna Beamers, also in einem geschrieben.
Meetup-Gruppe ist das?
Nein, auf Twitter ein Account.
Auf Twitter, okay.
Und dann kann man sich da weiteres ausmachen.
Da fällt mir jetzt wieder was ein, ich muss.
Ja, du nur. Du
musst dich schon wieder entschuldigen. Ja,
Entschuldigung. Ich fand schon wieder was super
toll. Überleg, künstliche Intelligenz, dann lerne ich programmieren und das Schönste am Programmieren ist ja, dass es am Ende das Ding tut, was du willst, dass es tut. Und wenn dann die künstliche Intelligenz kommt und sagt, Edge, ich mach's trotzdem nicht, weil ich verstanden habe, um dich zu ärgern. Es ist ein sehr
Experiment. Dann gehen wir wieder Karotten anpflanzen.
Das haben wir heute eine halbe Stunde gesehen vorher.
Ja, stimmt allerdings.
Ich weiß, was du willst, ich mach's trotzdem nicht.
Ja.
Also dieses Aufmüppeln.
Computer says no.
Naja. Aber es hat er schlussendlich gefunden, ich habe ihn überredet. Also
gezwungen.
Weil ich habe nichts anderes gemacht, als ich vorher 50 Mal auch gemacht habe.
Und auch ganz wichtig, ich muss nochmal zu den Bots, weil das haben wir ganz vergessen, das Wichtigste bei Bots ist nämlich die Emojis. Das ist nämlich die Vereinfachung der Kommunikation über Emojis. Das heißt, auch der Bot antwortet eigentlich nicht mehr mit Wörtern, sondern nur noch mit Emoji-Kombinationen. Ja, was quasi auch die Kommunikation nochmal vereinfacht.
Die Programmiersprache, die man mit Emojis, also wo die Syntax quasi nur Emojis.
Also ich weiß, man kann CSS-Klassen und Text mit Emojis festlegen und dann auch ansprechen.
Ja, na ja. Es ist fast jede Programmiersprache halt Unicode fähig mit ein paar Leis, das kriegt man das schon alles hin. Also.
Aber es wäre definitiv Zeit für eine Emoji-Programmiersprache.
Nein, es gibt schon eine.
Es gibt schon eine.
Ja,
und darüber hast du noch nicht berichtet?
Nein, weil ich verwende keine Emojis. Ich mache immer noch Doppelpunkt und Klammer
Smiley. Zu. Ganz wichtig, auch da Thema künstliche Intelligenz, iOS 10.
Ja, bitte fang jetzt nicht an mit diesem komischen, was kann man da anhängen?
Ganz reduziert, ich schreibe einen Text und er ersetzt mir automatisch mit Emojis, das ist jetzt kein Scherz.
Also was kannst du einschalten?
Ja.
Also schreibst dann...
Ich schreibe Feuerwehr, dann kommt das Feuerwehrauto, ich schreibe super, dann kommt der Daumen hoch. Ich brauche nicht mal mit Emojis können, weil das ist für mich die größte Herausforderung, ich kenne die alle nicht, das Richtige zu verwenden. Das gibt
es ja eine Tastatur.
Ja, aber da muss ich das Richtige raus und schon alle gleich aus. Und das,
die sind zu klein, gell?
Die künstliche Intelligenz sagt mir, welches zu verwenden ist.
bekommen. Did you mean mooning?
Jetzt sieht man den wirklichen Nutzen.
Ja, aber das ist ja keine künstliche, naja gut, wie auch immer, ja. Egal.
Wenn es lernt, welche ich am liebsten habe.
Ja, ist auch nur eine Datenbank.
Lauter Neurath hätte seine Freude an der ganzen
Wer?
Isotype Erfinder, der mehr oder weniger dafür verantwortlich ist, dass es auf den Klos nicht draufsteht, Männer und Frauen,
also, sondern
Neurath.
Neurath.
Österreicher gewesen, Isotype, ja. Höchst okay. Interessante Geschichte. Der ist in Wirklichkeit verantwortlich für Emojis, wenn man es genau nimmt.
Wirklich?
Ja. Wenn man es genau nimmt.
Österreicher sind immer für schlechte Sachen verantwortlich. Ja.
You always need an Austrian.
Ja, genau.
Na gut, wie immer. Die Woche zwei lustige Sachen zu Emojis gesehen. Das eine ist, es gibt ja so Emojis wie Mädchen liebt, also Herzerl Buben oder Mädchen Herzerl.
Also das ist ein Emoji oder was?
Das ist ein Emoji, sind aber drei Glyphen. Okay. Das heißt, wenn man mit einer Regular Expression dann ersetzt Mädchen liebt Buben, das Mädchen durch, oder Mädchen liebt Mädchen, sagen wir, sei ja das Emoji, und wir ersetzen mit einer Regular Expression das Mädchen, dann muss man aufpassen, ob man greedy sein will oder nicht, ob man nur das linke erwischt
oder beide. Ja.
Also das ist schon mal ganz lustig. Und heute habe ich erst gelesen, das habe ich besonders nett gefunden, dass der Trend jetzt wieder auch in Richtung Buchstaben ginge, obwohl das ja eigentlich
der
nur...
Der Trend geht Richtung Buchstaben.
Ja. Hurra.
Obwohl das ja nur die Emojis für Intellektuelle
das
sind.
Das wird der Titel.
Ja.
Trends Richtung Buchstaben.
Nein, nein.
Was?
Buchstaben sind Emojis für
Intellektuelle. Ach, für Intellektuelle, ja.
Subtitel.
Subtitel habe ich keinen. Aber gut, nein, also irgend sowas.
Mir fällt auch was Gutes.
Ja, sag mal. Tu dich nicht entschuldigen.
Man müsste ein Emoji-Porno drehen. Das fehlt noch, das gibt's auch nicht. Eine Urmarktlücke.
Wie stellst du dir das vor?
Lassen wir jetzt. Bei der nächsten Folge vielleicht. Ja,
aber ein Emoji kenne ich noch nicht. Gibt es ein Emoji für Entschuldigung?
Ein was?
Ein Emoji für Entschuldigung.
Stimmt, gibt's das?
Excuse me.
Ich kann die künstliche Intelligenz fragen.
Es gibt das Verbeugungs-Emoji, das könnte man so interpretieren.
Ja, aber das ist Bo. Ja, aber das verstehen nur Japaner. Also nein, die entschuldigen sicher nicht, die sind nur höflich.
Ja, ja, stimmt. Ja, das verdammt. Ist schwierig. Also ja, so ein interkulturelles Emoji für Entschuldigung.
Ja, keine Ahnung.
Na, gleich schlägt mir nichts vor. Dann gibt es nicht.
Dann gibt es.
Und die bringen es trotzdem in UTF. Entschuldigung.
Aber du kannst das vorschlagen, da gibt es eh so eine Gruppe, die da. Weil es hat ja irgendein junges Mädchen, das habe ich letztens gelesen, ein muslimisches Mädchen halt mit Kopftuch, die hat eingereicht, dass es Emojis gibt. Frau mit Kopftuch oder Mädchen mit Kopftuch. Und das wurde jetzt aufgenommen in die
UTF, oder?
In die UTF, ja.
Gibt es das auch in allen Hautfarben?
In allen weiß ich nicht, aber ich habe nur die Vorschläge gesehen und da waren durchaus mehrere Hautfarben dabei. Aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Ja. Aber wie gesagt, einreichen. Excuse me, überleg da was, keine Ahnung.
I'm sorry irgendwie.
Ja. Ein Messi-Backerl. Nein, keine Ahnung.
Das ist schwierig, weil du musst den kulturellen Kontext dahinter ausschalten, absolut, in Wirklichkeit.
Ja.
Ne?
Ja.
Und wie machst du das?
Und auch diese Frage, auf jeder Plattform schaut es anders aus. Ne?
Ja, das
da gibt ja auch dazu. Missverständnisse. Ne?
Ja, absolut. Ja.
Also Android und iOS ist schwierig.
Ja,
da redet man aneinander vorbei.
Definitiv.
Dann hätten wir schon das nächste Emoji für ein Missverständnis.
Ja. Apple, Google.
Ja, irgendwie super. Gut, wir sind eh schon über 2 Stunden, deswegen
Ende.
Außer es gibt noch was Wichtiges.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, falls ihr mal podcasten wollt, gescheit, genau. Dann kommt es doch zu den Biertauchern.
Genau, Biertaucher-Podcasting muss er jetzt noch.
Muss ich noch pitchen. Ja. Nerd-Podcast aus Wien, kann man jeden Dienstag um 19.30 Uhr vorbeikommen. Solange es jetzt kalt ist, nehmen wir auf, immer in
der Zypresse.
Der Zypresse, das ist Westbahnstraße 35a im 7. Bezirk, 19.30 Uhr dort sein und man kann mit podcasten.
Genau.
Wie viele Mikrofone habt ihr?
Eins. Das ist so eine
Kugelcharakteristik
in der Mitte gestellt und
ja. Bis zur Straßenbahn vom 49er nehmen wir alles auf.
Super.
Aber
Facebook Live. Ja, mit der Kamera auf den Tisch, spannend, ja. Wo der Alkohol steht. Ja. Also nicht der Alkohol.
Der Alkohol, der Alkohol
also steht. Die Bierflasche,
der Spritzer, der Orangensaft, Entschuldigung.
Mineralwasser.
Genau.
Und der Aschenbecher.
Gut, dann sage ich vielen Dank fürs Kommen. Ja, die nächste Folge kann durchaus sein, dass die schon in 2 Wochen raus wieder kommt. Schauen wir mal, wie es wird mit Zeit und
keine Aber du Ahnung. Wolltest ein Special machen.
Ich wollte auch ein Special machen. Es wird auch wieder, es wird wahrscheinlich dieses Jahr sogar auch noch ein Special geben. Aber.
Da hätten sie eins zu Bots und.
Nein, zu Bots sicher nicht.
Gänse machen sollen. Total hype momentan.
Ja, ich weiß, aber.
Oder mach mal eins zu Facebook Live.
Wie hat das wäre spannend.
Wo wir nur Zuschauerfragen beantworten. Oder ihr.
Oje, das langweilig.
Nein, das ist nicht langweilig.
Ja, aber ich meine, wir haben 5 Listener. Ich meine, das ist echt schwierig.
Wie gesagt, im Facebook. Web, nicht auf Facebook.
Ah, stimmt, ja.
Das wäre echt einmal ein Versuch
wert.
Das ist sicher spannend.
Ja. Da gibt es Statistiken, die sagen, 25% aller Facebook-User sind Bots. Also hättest du zumindest die Chance, dass sie die Bots folgen und Fragen stellen.
Ja. Na gut, wie auch immer, wir sagen vielen Dank, eine gute Nacht. Es gibt heute keine nette Nummer, mir ist nichts eingefallen.
Ist auch okay.
Wurscht.
Gute Nacht, John Paul.
Genau, ach so, ich muss noch das Outro spielen. Warte mal, ich spiele noch das Outro, jetzt wird es wieder laut. Vielen Dank.